Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei wart. Es ist soweit, Freunde.
Dabei war es, ist geil.
Nun macht's gut.
Damit.
Ah, das lassen wir drin.
Reingehauen. Schön, dass ihr dabei seid, natürlich. Ja, ihr wisst, meine Nacht war kurz. Aber es ist schön, dass ihr dabei seid. Und weil die beste Zeit des Jahres beginnt. Sie hat quasi begonnen. Playoffs, Samstag geht's los. Play-in, wir sind schon mittendrin. Zwei Spiele stehen noch aus und es ist sensationell. Wir wissen wirklich fast alles. Zwei Serien müssen noch sein. Wir wissen noch nicht, ob Kawhi spielt. Aber die Bulls sind drin, Freunde. Und wir haben genügend Informationen, um uns jetzt mal eine richtig, richtig dicke Preview rauszulassen. Und das werden wir in diesem Fall tun. Und außerdem haben wir uns überlegt, dass wir uns mal unsere persönlichen Top 3 Playoff-Lineups anschauen. Also welche Lineups finden wir persönlich sehr, sehr gut und von welchen Lineups gehen wir aus, dass sie relativ schwer zu schlagen sind. Das machen wir. Und da zwei grundsätzlich besser sind als einer, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der auch rund um die Playoffs unfassbare
Ole Frags.
Mein Name ist Kobe Play in White. Und Ole, ich meine, ich sehe es schon anhand deiner Mütze. Du bist auf dem Bandwagon, ne?
Komplett. Also ich bin jetzt überzeugt. Ich bin auch absolut sicher, dass die Bulls auch Miami jetzt schlagen werden.
Und das neue Miami sind. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Also man spricht ja nicht zu Unrecht seit einer Weile von Bulls Culture. Und ja. Ich glaube, das haben wir jetzt gesehen. Mhm. Competitive Culture. Ja. Definitiv. War ein beeindruckendes Display. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass sobald diese Serie eingetütet ist, wir dann beide den Familien mal für eine Weile Tschüss sagen und rüberjetten, um halt alles in den Hallen sehen zu können. Ja. Denn es ist ja quasi dann die Korbjäger-Serie.
Ja, es ist der Korbjäger-Bowl sozusagen. Ja. Das ist eigentlich total gut. Also es musste irgendwann passieren. Und nachdem die Bulls ja anscheinend zur richtigen Zeit pieken und die Celtics, ja, wissen wir alle, wir haben uns ja gefragt, ob wir uns Sorgen machen müssen um die Celtics, nachdem halt doch die ein oder andere Niederlage drin war. Unter anderem übrigens auch gegen die Hawks.
Ne? Zweimal.
Eben, und nachdem die Bulls mit den Hawks so mehr oder weniger den Boden gewischt haben, weiß ich gar nicht, ob wir wie wir so die Favoritenrollen verteilen sollen. Dann solltest du diese, ich meine, es kommt natürlich noch zu spielen Miami dazu. Mal schauen, ob die Bulls das dann gewinnen. Aber ne, wenn es dazu kommt, ich bin mir gar nicht sicher. Also es ist, ne, ich meine.
Also ich habe eine Tendenz.
Du hast eine Tendenz?
Ja, schon.
Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob unsere Tendenz in dieselbe Richtung geht, aber.
Ne? Ja, mal gucken dann.
Ich meine, sagen wir mal so, die Bulls haben auf jeden Fall den besseren White. Ja. Und Ayo ist
auf jeden Fall den White, der mehr Punkte in einem Play-In-Spiel erzielt hat.
Eben.
Wahrscheinlich jetzt auch ein höheres Career-High, auch wenn diese Career-Highs ja im Play-In dann einfach nicht zählen zu den anderen Spielen. Die werden ja einfach nicht gewertet.
Stimmt.
Was bitter ist.
Ja. Ja gut, muss er halt dann im Schnitt auflegen in Runde 1 dann.
Das sollte ja möglich sein, weil also bekanntermaßen verteidigt der Celtics Backcourt exakt genauso wie der Hawks Backcourt und da entstehen auch genau die gleichen Lücken, die man da erstmal rein muss.
Eben.
Kobe White.
Und auch
der wirklich also reingeschlittert ist wie ein Wiesel. Das hat mir sehr gefallen. Diese Shiftiness, die hat er sehr schön zum Einsatz gebracht.
Ja, der richtig gefallen. Schön. Und ist, bei ihm ist alles cool, wenn die Haarpracht noch dazu wackelt. Also es ist so, du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst. Aber wie gesagt, 42 Punkte, Kobe White, sensationell. Aber auch der Rest der Bulls war richtig gut. Also Ayo, tatsächlich haben sie jetzt irgendwie einen ganz geilen Backcourt. Also es ist jetzt kein Superstar-Backcourt, aber irgendwie ist es ein Backcourt, der Spaß macht. So, ne? Ayo mit seiner Länge und in Transition und schnell und ne, auch traut sich den Dreier mittlerweile zu. Ist irgendwie ein Sack. Gut, Caruso.
Verletzt. Blöd.
Verletzt. An dieser Stelle dank raus an Andre Drummond, den einfach über den Haufen gerannt.
Andre Drummond ist irgendwie so im April einfach so ein bisschen in Blooper-Form, ne?
Muss man schon sagen. Also er hat ihn ja nicht mal, es war ja nicht mal im Play, sondern er hat quasi also wirklich im Mittelkreis über den Haufen gerannt.
Ja.
Also es war wirklich so eine Szene, es war so ein bisschen hinterließ Fragezeichen, ähnlich wie dieser Alley-Oop-Versuch Weiland mit Torrey Craig. Man weiß nicht genau, was in Andre Drummonds Kopf mitunter vorgeht, weil er hat ja auch gut gespielt. Ich meine, so ist es nicht.
Ja, er spielt halt schon seit vielen Jahren so ein bisschen, er fährt seinen eigenen Film, besser gesagt. Also er macht halt irgendwie Dinge.
Er macht Dinge.
So, seine legendärste Szene ist ja immer noch da, wo er so in Transition unterwegs ist und winkt.
Und sie dann,
Stimmt, da hat er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, für die Nets gespielt und die Nets haben danach absolut nichts mehr gewonnen. Und so andere legendäre Szene, das war mit den Lakers. Jetzt habe ich gerade vergessen, gegen welches Matchup das war, aber wo LeBron halt irgendwie aufgepostet hat und Drummond steht draußen und postet halt auch, also macht das so fake nach. Danach sind die Lakers halt dann auch rausgeflogen. Und, naja, also Drummond ist halt ein Chaos-Agent. Ich glaube, so muss man es einfach formulieren.
Ja, und diesmal halt wirklich mit dummen Folgen, weil die Bulls, ich glaube, laut Vosch gehen sie von einer etwas schwereren Fußverletzung aus bei Caruso. Natürlich eher schlecht, weil ne, den kann man gut gebrauchen. Auch gegen Miami. Wobei, mal gucken, wie das so geht. Jetzt wäre noch mal ganz kurz, bevor wir noch so ein bisschen über das Play-In sprechen, müssen wir natürlich auch machen. Meine Frage, so wie ist so dein Menüplan für Samstag?
Menüplan, das ist eine gute Frage. Das muss ich mir noch überlegen. Wahrscheinlich wird es aber darauf hinauslaufen, dass ich in einem Feinripp-Unterhemd, das ich mir auch noch kaufen muss, auf der Couch sitzen werde und dann irgendwann loslegen. Mal gucken, was ich an greasy Food finde, was ich dann an diesem Feinripp, was ich dann gerade erst gekauft habe, abwischen kann, damit man da dann irgendwann durchgucken kann.
Ja.
Das muss auf jeden Fall für bis zum Ende des Abends das Ziel sein, aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Ja, sogar sturmfrei, weißt du? Ja, stimmt, du hast Sturm, ja, da, boah, erster Playoff-Abend ist einfach geil, weil diese Vorfreude, es geht dann zur perfekten Zeit los. Ich habe zwar nicht sturmfrei, aber was ein bisschen bitter ist, ich wollte eigentlich Tacos machen, selbstverständlich. Aber jetzt hat, also erstens sind beim Taco-Dealer, dann beim Tortilla-Dealer meines Vertrauens die Tortillas ausverkauft, die ich immer kaufe. Und zweitens bin ich jetzt auch zu spät dran, um eine Alternative zu bestellen.
Das ist natürlich elendig.
Ja, also sehr elendig. Es ist erschwert, also deswegen wird es keine Tacos geben, was schon mal so der Vorfreude einen kleinen Abbruch tut, aber wahrscheinlich mach ich Burger selber, einfach stilecht, weißt du?
Ist auch nicht verkehrt. Ich meine, manchmal gibt's ja auch in gut sortierten Supermärkten einigermaßen vernünftige Tortillas, aber wenn man da natürlich sehr spezifische Vorlieben hat, dann ist
das ja schwierig. Die guten Mais-Tortillas, so richtig gute und dann auch noch kleinere Mais-Tortillas, findest du eigentlich im normalen Supermarkt, habe ich jetzt noch nie gefunden.
Im normalen, weißt du, ich wohne ja in Hamburg, hier sind Dinge einfach anders.
Ja gut, hier gibt's auch, es gibt tatsächlich am Viktualienmarkt so einen südamerikanischen Supermarkt, so einen kleinen. Und da gibt's die manchmal.
Den kenne ich. Da war ich auch schon mal. Da habe ich sogar schon mal welche gekauft. Kannst mal sehen.
Ja, siehst du? Gäbe es theoretisch. Noch. Aber die anderen, die ich da hatte, waren noch ein bisschen geiler. Weißt du?
Ja.
Die waren eigentlich ziemlich, ziemlich optimal. Von daher, mal gucken. Aber ich glaube, es gibt eher Burger.
Okay. Am Ende gibt es Pfannkuchen.
Haben wir das auch geklärt?
Den ganzen Tag.
Ja. Haben wir das auch geklärt. So, damit wieder zurück zum Basketball. Beziehungsweise, nee, Ole, pass auf, bevor wir starten. Du wolltest noch was loswerden, richtig?
Ja, genau. Ich wollte noch mal meinen Newsletter promoten. Ole Dirty Basketball ist der Name. Der geht jetzt quasi auch mit den Playoffs dann in die heiße Phase, aka in höhere Frequenz. Also der Plan ist eigentlich mindestens zweimal die Woche da was zu droppen, zu bestimmten Spielen, zu bestimmten Situationen, zu irgendwelchen Spielern, teilweise vielleicht auch zu irgendeinem Quatsch, der mir in den Sinn kommt. Aber das ist ja das Schöne, weil ich das selber verantworte und da einfach nur reinschreibe, was mir gerade einfällt. Genau, der ist bei Steady HQ zu finden. Das ist ab jetzt dann für 3 € im Monat erhältlich. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da gibt's natürlich jetzt auch schon von den diversen Posts, die ich da im Laufe der Saison schon geschrieben habe, ist immer noch ganz viel zu lesen. Also wer sich einen Eindruck davon machen möchte, kann das gerne tun. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch's mal anschaut.
Link natürlich in den Shownotes.
Da kommt selbst direkt drauf. Selbstverständlich.
Und dann nur zu empfehlen natürlich, unbedingt reinschauen. Und jetzt vielleicht, wie gesagt, Play-In, es ist fast rum, 2 Spiele stehen noch aus. Was beschäftigt dich am meisten, so nachdem wir die ersten rum haben?
Pure Basketball-romantische Wut wegen Zion Williamson, auch wegen Jimmy Butler, muss man sagen. Das war ja schon auch nicht wahnsinnig schön anzuschauen in der zweiten Hälfte jetzt bei dem Sixers-Heat-Spiel. Ich weiß auch nicht, ob das so ausgegangen wäre, wenn er in Normalform dabei gewesen wäre. Aber egal, also so war es ja tatsächlich auch bei dem Lakers-Pelicans-Spiel, weil ich war so dermaßen beeindruckt von Zion, was der abgerissen hat, also wie dominant er war, wie alt er LeBron und Davis hat aussehen lassen. Mhm. Irgendwie mit dieser Bounciness, hat auch defensiv echt gute Szenen gehabt, hat so das in der zweiten Halbzeit das Spiel ja eigentlich komplett an sich gerissen und dominiert, hat sie dann zum Gleichstand geführt und dann verletzt er sich halt wieder. Und das ist halt einfach nur saubitter. Viel mehr kann man dazu ja auch gar nicht sagen. So, jetzt ist ja die Ansage, wird in 2 Wochen reevaluiert. Das heißt, es kann darauf hinauslaufen, dass er jetzt halt, also sie müssen jetzt halt dieses Spiel gegen Sacramento gewinnen, was auch keine leichte Aufgabe wird, aber es kann halt sein, dass wir irgendwie diese Saison, die ja eigentlich mal die eine Saison sein sollte, wo wir mal den gesunden Zion sehen, der mehr Spiele gemacht hat als je zuvor in seiner Karriere, der irgendwie, also nicht ideal gestartet ist in die Saison, aber dann immer besser wurde, irgendwie halt so auf dem Weg war, mal zu zeigen, so was kann eigentlich mit dem gehen? So, jetzt kommt er wahrscheinlich wieder nicht zu der Möglichkeit mal, oder kommt vielleicht wieder nicht zu der Möglichkeit mal in den Playoffs zu spielen, worauf er ja halt auch schon seine gesamte Karriere warten. Und das ist halt einfach saubitter. Gerade weil das beste Spiel war, was ich von ihm jemals gesehen habe. Auch, das ist auch nicht knapp, wenn man sich so die Stakes anguckt und auch den Gegner anguckt, der Zion ja schon, also gerade in dieser Saison echt ein paar Mal richtig mies hat aussehen lassen. Er war in diesem Spiel halt einfach absolut überragend und dann, ja, ist er halt einfach wieder verletzt und das ist einfach nur verdammt schade.
Ja, wir haben ja am Montag, war es Montag? Wir haben Dienstag mit Len drüber geredet. Ja, also, dass halt die Lakers so eigentlich irgendwie seine Nummer hatten und irgendwie so gefühlt in seinem Kopf waren und dann haut er halt irgendwie das Spiel raus, und wie du sagst, und dann, also, ja, also ich, mein Gott, es kann trotzdem viel passieren in einem Basketballspiel, aber es wirkte schon so, als hätte sich das Momentum Richtung Pelicans gedreht und Zion war der Hauptverantwortliche dafür und dann hätte es ja am Ende trotzdem fast geklappt, aber das war natürlich dann schon ein riesiger Dämpfer für New Orleans. Und jetzt hast du wahrscheinlich in 2 Wochen, da ist auch die erste Runde rum im Normalfall. Das heißt, du hast wahrscheinlich wieder kein Playoff-Spiel von Zion.
Ja, also zumal man davon ausgehen kann, dass wenn sie ihn nicht haben, dass sie dann auch keine, also selbst wenn sie jetzt reinkommen, dass sie halt dann wahrscheinlich eher nicht die nächste Serie gewinnen werden.
Genau. Ja.
Also ich glaube, 2 Wochen, das könnte schon noch sein, dass er dann irgendwie für ein 6. oder 7. Spiel oder so zurückkehrt. Aber bei der Historie, die er halt einfach schon hat, würdest du ja jetzt auch nichts überstürzen mit der Rückkehr. Und das heißt ja so, in 2 Wochen reevaluiert, heißt ja nicht, in 2 Wochen steht er dann wieder auf dem Feld, sondern wahrscheinlich eher, dann wird noch mal eine Woche veranschlagt oder sowas in der Art oder noch mal mehr oder so. Also, ja, es kann leider wirklich sehr gut sein, dass wir ihn halt einfach nicht mehr sehen diese Saison.
Ja, und ich meine, gerade Hamstrings hat er auch schon mehrfach Probleme gehabt und war auch richtig lang raus schon. Ich glaub, letztes Jahr war doch das Ding, wo er so ewig pausiert hat, deshalb, oder? Weiß nicht.
Ich habe den Überblick verloren, ich kann es dir nicht sagen, was
ja, auf jeden Fall, also ich meine, und da, wie du sagst, da wirst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt schnell zurück und dann irgendwie gucken und dann irgendwie schnell rein und wenn er sich verletzt, dann blöd. Das ist halt einfach, da ist die Vorgeschichte halt schon irgendwie da. Deshalb, ja, mega bitter. Und es ist, ich meine, für mich natürlich doppelt bitter, weil fast hätte sich ja bewahrheitet, was ich einfach aus reiner Voodoo-Anhängerschaft gesagt habe, dass die Pelicans einfach gewinnen, dieses Spiel. Und es hätte funktionieren können. Es hat dann nicht funktioniert am Ende. Schau doch trotzdem noch an José Alvarado, den ich irgendwie einfach mal geil finde, wenn er spielt. Ich weiß auch nicht. Also gerade in so High-Stakes-Games ist irgendwie so die gefühlt die Intensität nochmal ein bisschen höher und es ist nochmal ein bisschen wilder und dann aber auch teilweise einen eiskalten Dreier dann von draußen reinhauen. Schon irgendwie ein geiler Typ.
Ja, absolut. Mag ich auch gerne. Ich mag auch dieses Pelicans-Team. Also ja,
irgendwie schon,
das ist jetzt für mich so ein bisschen bitter. Ich mag die Kings auch und die einer von beiden wird jetzt halt rausfliegen. Ja. Aber ja, was so läuft es halt. Also bei den Pelicans finde ich es halt so bitter, weil man echt vor ein paar Wochen ja eigentlich noch oder ja zumindest vor so 6 Wochen gedacht hat, könnte sogar vielleicht im Idealfall Richtung Heimvorteil gehen oder so. Und dann jetzt laufen sie halt einfach Gefahr, da komplett rauszupurzeln. Das ist halt schon. Ist halt schon sehr ärgerlich. So bei den Kings wiederum waren wir alle davon überzeugt, dass sie es nicht packen gegen die Warriors. Also haben sie die Warriors dann dominiert.
Ja.
Haben auch wirklich einfach eine richtig gute, reife Leistung gezeigt. Das hilft dann natürlich auch, wenn wenn Keegan Murray dann so heiß läuft und man dadurch halt einfach so diesen zweiten Scorer neben Fox dann einfach noch hat. Aber also ich fand es echt so eine durch und durch ziemlich runde Vorstellung. Also auch defensiv echt gut. Man hat das irgendwie wieder.
Keon Ellis.
Keon Ellis. Echt brutalen Druck gemacht.
Ja.
hat Curry die Müdigkeit schon auch sehr angesehen und auch dieses eine Saison lang der Einzige, der dribbeln kann im Team. Irgendwann nervt es wahrscheinlich ein bisschen. Und also es war ja letztes Jahr auch schon in dieser Serie ein bisschen so, da war es halt mehr Davion Mitchell, aber dass man halt gemerkt hat, so Mike Brown hat die Warriors ziemlich lange mitgecoacht, so als Typ da auf der, also als einer der Assistant Coaches, der hatte schon irgendwie bestimmte Pläne und Ideen, was man halt mit Curry anfangen kann. Das kam jetzt irgendwie auch wieder ganz gut zum Tragen. Das habe ich unterschätzt, also haben wir alle unterschätzt irgendwie, dass irgendwie echt einfach das frischere und bessere Team in der Situation einfach war. Also ist natürlich auch krass, dass die Warriors, also gerade Clay mit 0 von 10, aber auch mehrere andere dann so ein schlechtes Spiel erwischen. Aber das ist halt das Ding im Play-In, ne? So ein Spiel, ein mieser Tag kann dich halt einfach rauskicken. Ja. Das ist ja in dem Fall auch einfach dem geschuldet, dass diese Saison insgesamt nicht so gut war, der Warriors, dass du halt erst in diese Saison kommst. Aber jetzt ist es halt so gelaufen und die Kings haben sich's absolut verdient. Also auch hier dann natürlich Props an sie.
Ja, sie haben es halt, also ich meine, du hast gesagt, Mike Brown, dass er irgendwie eine gute Idee gegen Curry hat, also dieses Blitzen hat ihm schon echt extrem zugesetzt irgendwie, ne? Hast du schon gesehen, dass er da dann irgendwie auch halt gegen Ende dann halt Turnover dabei gewesen und ich dachte, okay, krass, also einfach müde und Ball dann einfach irgendwie weggeschmissen. Ich weiß gar nicht genau mehr auswendig, wie viele er am Ende hatte, aber das ist...
Ich glaube, 6 waren es.
Ja, Sacramento hat es auf jeden Fall, also aber Sacramento hat es einfach richtig, richtig gut gemacht und dann kam eben Keegan Murray offensiv dazu, Harry B. natürlich eiskalt über Draymond im vierten Viertel.
Ja. Der Harry B. Revenge Game.
Ja. Und ja, aber auch so geile Sachen, die halt irgendwie, als Draymond dann, also auch auf Warriors Seite, als Draymond dann irgendwie einen Rebound holt und dann auf die Seitenlinie tritt. Und Curry irgendwie 2 Minuten später halt auch auf die Seitenlinie tritt. So, einfach ganz, ganz komische Fehler gewesen bei Golden State irgendwie. Und
tja, in den Dynasty-Jahren wurde das nie abgepfiffen. Da haben sie einfach weitergespielt.
Achso, du meinst quasi, sie haben die Reputation verloren, einfach weil sie halt als 10th Seed reingegangen sind und im Endeffekt.
Absolut.
Ja, möglich. Ich meine, abgeliefert haben halt Moody und Kuminga so ein bisschen, zumindest. Aber hat dann auch nicht gebracht, weil halt sie beide nicht irgendwie starmäßig abliefern können. Sie haben halt für sich abgeliefert. Also halt, ne, für den. Aber ja, wir werden noch intensiver drüber sprechen, glaube ich, was das jetzt bedeutet. Kerr hat ja schon gesagt, sie wollen Clay auf jeden Fall zurück. Ich bin sehr gespannt, was für ein Vertragsangebot die Warriors unterbreiten. Gehe davon aus, dass irgendjemand anderes ein höheres unterbreitet und bin gespannt, wofür er sich entscheidet. Er hat ja schon sehr offensiv formuliert, dass es schon auch irgendwie cool ist, die ganze Karriere für eine Franchise gespielt zu haben und so. Also da, wie gesagt, da können wir nochmal ausführlicher drüber sprechen.
Ja.
Dann bleibt halt jetzt noch das eine Spiel. Sixers Heat. Es ist gelaufen wie erwartet und auch nicht gelaufen wie erwartet. Also dass die Sixers so aus allen Wolken fallen, dass Miami Zone spielt, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Also dass man dann einfach keine Antwort drauf findet. Es ist ja für mich sowieso Jahr für Jahr wieder irgendwie in den Playoffs so ein Ding, dass ich mir denke, okay, mittlerweile sollte sich rumgesprochen haben, dass Miami Zone spielt. Und Miami spielt es offensichtlich sehr, sehr gut. Das ist ja die andere Seite der Medaille, aber halt diese ganz große Hilflosigkeit teilweise kann ich dann irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich davon ja, wenn ich auf Miami treffe, ja davon ausgehen muss, dass ich dann irgendwann damit konfrontiert bin.
Eigentlich schon.
Also, und dann, also wenn die das machen,
machen
wir das.
Ich halte es mit den Celtics, deswegen kann ich dir dazu jetzt auch nichts sagen.
Ja gut, ne? Stimmt, du hast ja natürlich, ja.
Es ist gut, wenn man Nick Batum hat, offensichtlich. Und ich meine, sie haben ja das Adjustment gemacht, sie haben es dann hinbekommen in der zweiten Hälfte, aber so zur Pause dachte ich schon auch so, ey, Moment, aber also es gibt ja schon genug Videomaterial davon, wie die Heat das machen und also natürlich sind die auch smart und können Sachen verändern und so, aber ich hatte ja gesagt, so gerade dieses Turnover-Thema auch mit Embiid, dass das irgendwie seit seiner Rückkehr auch ziemlich präsent wieder war und dass ich da schon gespannt bin, wie die Heat das attackieren können. Also, und das haben sie, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Es war halt krass, dass das vor allem dann so richtig losging, als Bam auf die Bank ging und dann Kevin Love einfach drauf war und sie dann halt Zone gespielt haben. Und dann war ja die Sixers Offense völlig im Arsch.
Ja.
Also, sie haben sie ja komplett rausgerissen und hatten dann immer wieder Breakaways, was ja auch eigentlich fast die einzige Methode war, wie Miami an Offense gekommen ist, wenn sie halt Steals hatten und dann 1-0 quasi vorne spielen konnten. Das hat ja funktioniert. Alles andere war super schwer für sie. Aber sie haben es dann hinbekommen. Also die Sixers irgendwie mehr so den Drive dann, also auch so sekundären Drive mit reingenommen. Also Batum hat da, finde ich, der hat halt die ganzen Dreier getroffen, aber hat auch sonst, finde ich, sich halt immer wieder klug bewegt, kluge Pässe gespielt. Buddy Hield fand ich in der zweiten Halbzeit echt gut, so als jemand, der noch so ein bisschen zusätzlich Druck ausüben konnte. Und ganz am Ende kam er dann von Embiid auch ein bisschen mehr, aber der hat sich vorher halt schon auch echt schwer getan, so mit dieser Art von Defense. Hat auch viele Bunnies irgendwie in Korbnähe, die er normalerweise easy reinhaut, hat er halt nicht reingehauen. Man hat auch gemerkt, also gerade in der ersten Hälfte fand ich das auffällig, dass Miami schon sehr explizit versucht hat, das Spiel zu beschleunigen, um ihn halt einfach müde zu machen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also er wirkte ja häufig auch K.O., aber ja, war halt irgendwie schon auch einfach ein Sieg des Supporting Casts, finde ich. Also Oubre hatte ja dann auch teilweise noch richtig gute Minuten. Lowry fand ich richtig krass. Also mit seinen 400 Jahren, was er dann irgendwie teilweise schon noch für Szenen einfach hat, wie er auch defensiv irgendwie dagegen hält. War schon irgendwie nicht schlecht und gleichzeitig auch, ja, wie gesagt, denke ich mir auch, wenn Butler halt in der zweiten Halbzeit fit ist, dann kann Miami das auch locker gewinnen. Also da fehlte dann halt irgendwie so ein Kernelement. Aber in der ersten Halbzeit hatte ich auf jeden Fall krasse Déjà-vus, was so diese Heat-Zonenverteidigung angeht. Ja. Also Philly hat 39 Punkte bis zur Pause gemacht.
Wurde schon ausgebuht zu Hause.
Ja, gut, das ist in Philly ja normal. Passiert ja schon, wenn die 2-0 hinten liegen. Aber es war extrem. Wer mir bei Miami sehr, sehr gut gefallen hat, war Hakes. Auch über die letzten Wochen teilweise ein bisschen mehr gestruggelt, aber in dem Spiel fand ich ihn echt gut, aber sonst hat man schon echt gemerkt, also offensiv ist Miami halt schon echt einfach ein krass limitiertes Team, wenn bei Butler nicht so viel geht. So.
Hero das, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgedreht.
Ja, aufgedreht schon, aber auch 9 von 27 getroffen, ne? Also das ist halt irgendwie letztendlich dann auch nicht so richtig geil.
Also dann ist halt auch bei 30%, also ist jetzt auch nicht so, stimmt schon. Aber war natürlich auch gut, die erste Halbzeit hat natürlich da auch ein bisschen mit reingespielt, aber ja, es ist halt, ich meine, klar, es ist immer so ein bisschen hätte, wäre, wenn. Also dein bester Spieler verletzt sich am Knie, MCL-Sprain heißt mittlerweile, ne? Also,
ja.
Ist er schon raus für Freitag, oder?
Ich glaube, noch nicht abgemeldet. Okay. Aber es klang so ein bisschen, als könnte es darauf hinauslaufen.
Und es ist dann natürlich, ja, klar. Dann aber trotzdem, du hast ja gesagt, ich meine, Philly hat auch so ein bisschen Lösungen gefunden, der Supporting Cast hat einen guten Job gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen unabhängig vom Butler. Also von daher weiß man es nicht, Embiid. Ja, wenn man gleich noch, glaube ich, ein bisschen intensiver drüber sprechen, wenn es dann auf die Serie gegen die Knicks geht. Klar, sah jetzt nicht optimal aus und hatte seine Schwierigkeiten. Hat sich auch nochmal an diesem Knie, hat er sich ja nochmal verletzt, haben wir auch schon mal gesagt. Also er ist halt nicht bei 100%. Mal wieder in den Playoffs. Sehr schön.
Ja.
Das ist die alte Leier. Wir können jetzt fast Richtung Preview gehen, also beziehungsweise wir gehen Richtung Preview, aber wir starten quasi mit der Play-In-Preview für die beiden ausstehenden Spiele und dafür machen wir ein kleines bisschen Werbung, denn bei unserem Partner Tipico Sport könnt ihr auf Einzelspiele setzen und damit könnt ihr auch auf die Play-In-Spiele setzen. Und da schauen wir, wenn wir Miami schon hatten, ne, die Heat haben eine 1,7er-Quote, die Bulls eine 2,10er-Quote. Wenn du jetzt die Butler-Geschichte mit einbeziehst und natürlich mit einbeziehst, dass Coby White, ich hab nicht kein Äquivalent zu Trey-In gefunden, aber der neue König des Play-In ist. Ist es für dich okay, dass Miami die bessere Quote hat? Oder denkst du so,
ja, okay,
ganz getreu deiner, ganz getreu unserer Mützen, eigentlich ist es, sag mal, die Wiesen für die Bulls?
Nee, also ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, aber das reflektiert ja auch die Quote. Es geht ja jetzt nicht irgendwie krass auseinander,
ja.
Aber dass Miami mit Heimvorteil und mit Playoff-Erfahrung und mit
Zone-Defense,
dass die da schon eine gewisse, also eine leichte Favoritenrolle haben, das finde ich schon legitim. Also das würde ich auch so sehen. Ich habe gleichzeitig auch meine Zweifel, was sie jetzt offensiv machen, wenn Butler nicht dabei ist. Andererseits ist das halt auch ein Team, die haben über die letzten Jahre schon auch relativ viele Raps darin bekommen, ohne Jimmy Butler zu spielen.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ganz, ganz komplett neu jetzt umdenken müssen. Ich weiß auch nicht, ob Miami, ich meine, ob Chicago so die Mittel hat, um da jetzt irgendwie richtig explosiv gegen sie vorzugehen. Aber was ich mir halt schon vorstellen kann, was den Bulls helfen kann, ist, dass sie einfach in dieser Saison deutlich besseres Clutch-Team waren. Und Miami ist jetzt da tendenziell nicht unbedingt ein Team, das seine Spiele hochgewinnt, sondern wenn, dann ist es halt eher so, wie Spoelstra das ja auch immer ausdrückt, we like to play in the mud. Das macht Chicago aber im Zweifel auch ganz gerne. Mhm. Ich glaube auch, dass DeRozan, White offensiv so eine ganz gute Combo sind, die den Heat vielleicht auch wehtun kann. Also auch, weil die halt in diesen Zwischenräumen, die Zone im Zweifel erlaubt, da ja durchaus auch effektiv sein können. Ja. Deswegen sehe ich die Bulls jetzt überhaupt nicht chancenlos in dem Duell. Das ist aber irgendwie auch gleichzeitig super schwer, das zu tippen. Ich weiß gar nicht. Hast du da eine Tendenz, so als natürlich auch Bulls Connoisseur?
Bulls auf jeden Fall durch, ganz sicheres Ding. Nein, Quatsch. Also ich bin mir genauso unsicher, wie du sagst. Also ich meine, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass DeRozan und White eigentlich gute Antworten auf die Zone finden sollten und auch sonst. Gut, White war etwas streaky in letzter Zeit, auch hatte tatsächlich Probleme in letzter Zeit, auch so ein bisschen, hatte auch eine Hüftverletzung, hat ihn auch so ein bisschen eingebremst. Aber wenn er seinen Rhythmus findet, glaube ich, könnte sich Miami mit ihm schwer tun. Haben wir jetzt von Maxi ja auch gesagt, und Maxi hat jetzt aber auch seine Probleme gegen die Heat. Also von daher, mal schauen, aber DeRozan läuft halt momentan schon so ein bisschen wie ein Uhrwerk. Also zieht halt irgendwie sein Ding durch und ist halt Punkt und rund um die Zone, geht mal ein bisschen raus, zieht seine Freiwürfe. Da ist Miami vielleicht ein bisschen cleverer, als es die Hawks jetzt sind, dass sie jetzt nicht auf jeden Pumpfake irgendwie reinfallen und dass dann vielleicht ein bisschen weniger geht.
Sie trainieren ja mit Jimmy Butler.
Ja, genau.
Eigentlich ist die beiden könnten das ultimative Pumpfake-Off haben.
Ja, stimmt. Was halt das Ding ist, die Bulls haben jetzt halt nicht so die Spiele, um die Zone auseinanderzuziehen.
Das stimmt.
Wenn sie jetzt Zone spielen, also sie werden Zone spielen, aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Das heißt, die Räume werden jetzt nicht so oder könnte ich mir vorstellen, sind jetzt wahrscheinlich nicht so groß. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, dann gerade für White seinen Drive auszupacken, aber du hast die Shifting jetzt angesprochen, das hilft ihm dann wieder. Ich würde auch sagen, dass die Bulls keinesfalls chancenlos sind. Die Caruso-Sache ist auf jeden Fall auch ein Ding. Also wenn wir über Butler sprechen, müssen wir über Caruso genauso sprechen. Der, ja, ist halt, klar, gegen Miami ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, diesen extrem guten Individualverteidiger zu haben, zumal sie ja noch Ayo haben, der allerdings auch Probleme hatte und auch nicht auf demselben Niveau ist natürlich wie Caruso. Ist so ein bisschen, Torrey Craig hat ja kaum gespielt jetzt gegen die Hawks, der kommt wieder ein bisschen rein, aber es ist auch nicht dasselbe Level. Also Caruso-Ausfall tut schon auch extrem weh. Ich würde auch sagen, ich glaube, so in Anbetracht dessen, so der ganzen Umstände und in Anbetracht auch der Erfahrung der Heat und unsere Erfahrung mit den Heat, ist es okay, also passt für mich, dass sie die etwas bessere Quote haben. Ich sehe Chicago auch auf gar keinen Fall chancenlos. Und ja, am Ende wäre es natürlich, ich muss sagen, so ein High-Stakes-Spiel im United Center ist schon auch geil. Von daher habe ich, also mal unabhängig davon, dass Jerry Reinsdorf wieder irgendwelche Einnahmen bekommt, aber so ein High-Stakes-Spiel, es war schon so von der Atmosphäre her, war schon geil. Von daher fände ich Playoffs im United Center schon auch geil. Ich bin so ein bisschen angefixt. Also vielleicht haut's hin. Vielleicht haut's echt hin. Und die Bulls spielen die Heat ja auch gar nicht so schlecht eigentlich. Es ist immer relativ eng. Und wie du sagst, ich glaube, die Bulls sind mit das beste Clutch-Team der Liga. Die haben wahnsinnig viele
Spieler. Sie haben in dieser Saison ihr Net-Rating so krass outperformed, einfach nur, weil sie ihre engen Spiele gewonnen haben. Ja. Miami hat viele enge Spiele verloren. Die haben, glaube ich, nach Phoenix sogar das schlechteste Clutch-Net-Rating gehabt. Und Net-Rating ist da nicht so wichtig, weil man ja lange, also viele Clutch-Spiele braucht, um überhaupt auf 100 Possessions zu kommen. Deswegen ist ist das halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber die hatten halt schon echt Probleme in engen Spielen, ja auch über die letzten Wochen. Also Miami hatte zum Ende der Regular Season 3 oder 4 Mal die Chance, durch einen Sieg eigentlich den Fifth Seed mehr oder weniger sicherzustellen, und sie haben alle Spiele verloren und mehrere davon waren halt auch knapp. So insofern glaube ich schon auch, also wenn es jetzt 3 Minuten vor Ende ausgeglichen ist, dann habe ich komischerweise ein kleines bisschen mehr Vertrauen in die Offense der Bulls als in die Offense der Heat. Muss man natürlich erstmal gucken, ob man an den Punkt kommt, wo es so eng ist, ja. 3 Minuten vor Ende, aber möglich wäre es. Es ist auf jeden Fall ein für mich klassisches Pick'em Game, wo man halt einfach irgendwie so, also Tagesform soll ja letztendlich absolut entscheiden. Miami ist mehr oder weniger davon abhängig, glaube ich, dass Hero ein gutes Spiel hat, weil halt einfach sonst offensiv nicht mehr so viel Creation da ist, und dass Bam seine Midrange-Würfe trifft, ist ihm zuzutrauen, aber mal gucken. Interessant finde ich ja auch bei dem, also man kann ja bei den Spielen dann auch so individuelle Wetten machen. Da wäre zum Beispiel eine, die ich jetzt ganz gut finde bei dem anderen Spiel, also Pelicans Kings. Brandon Ingram, Punkte over under, ist bei 19,5. Mhm. Da würde ich sagen, da geht er drüber, einfach weil kein Zion, das war in der gesamten Saison über so, dann shiftet mehr Offense Richtung Ingram. Klar, der war jetzt eine Weile verletzt und ist noch nicht so im Rhythmus, war auch schlecht gegen die Lakers, Aber ich glaube, der hat dadurch halt irgendwie auch ein bisschen was wieder gut zu machen. Und ich glaube, mit seiner Länge wird er gegen die Kings auch die Möglichkeit haben, an Punkte und Abschlüsse zu kommen. Also da, ich meine, das ist jetzt auch keine krasse Quote mit 1,85, aber ich würde davon ausgehen, dass er darüber geht.
Ja, zumal es ja ohne Zion ist. Und es ist ja dann teilweise schon so, dass dann Ingram individuell vielleicht besser funktioniert, wenn Zion nicht da ist, weil dann ist dann Trey Murphy vielleicht mehr mit ihm auf dem Court, plus Herb Jones, der mittlerweile seinen Dreier trifft. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Spacing um ihn rum, er hat ein bisschen mehr Platz so an den Orten rund um die Zone, wo er halt gern operiert, und dann glaube ich auch, dass es ganz gut ist. Also ich meine, die Quoten wechseln natürlich noch, ne? Also jetzt, wir sind, springt noch hin und her. Jetzt vielleicht noch ganz kurz nur so deine Einschätzung: Pelicans 1,97, Kings 1,8. Nach Zions Verletzung, sind die Kings jetzt für dich tatsächlich Favorit?
Nee, für mich sind die Pelicans eigentlich trotzdem Favorit, weil sie im Lauf der Saison schon das bessere Team waren und weil sie auch, also es ist jetzt halt ein bisschen bitter, weil Ingram gerade verletzt war und nicht so in dem Rhythmus ist, aber bevor er sich verletzt hatte, gab es viele Phasen in der Saison, wo die Pelicans eigentlich besser funktioniert hatten, wenn Ingram drauf war, ohne Zion. Und das Team, also er quasi so der Scoring-Playmaking-Forward war, über den auf den vieles zugeschnitten war. Das ist so, wir haben immer darüber gesprochen, dass die Pelicans eigentlich 12 verschiedene Identitäten haben. Jetzt haben sie halt eine oder zwei weniger, weil Zion halt nicht dabei ist. Und das ist zum Kotzen, weil Zion ihr bester Spieler ist. Aber es ist keine gänzlich neue Situation für sie. Und ich glaube eigentlich, dass sie das schon, dass sie da mit klarkommen können, wenn Ingram halt ein gutes Spiel hat. Das ist schon einigermaßen wichtig natürlich. Aber ich glaube, das ist halt immer noch ein super tiefes Team eigentlich. Und ich habe in sie auch, ich meine, gut, der Heimvorteil in New Orleans ist nicht der wertvollste, was auch daran reflektiert wird. Das ist so geil. Bei ESPN kann man sich in der Übersicht immer angucken, für ab wie viel Geld man noch sich einzelne Tickets kaufen kann. Mhm. New Orleans, Sacramento, Tickets as low as $12. Für so ein Do-or-Die-Spiel ist halt schon krass. Vergleich's mal mit Spiel 1 New York Philly. 303 ist der Start. So, es geht schon relativ weit auseinander, ja, aber ich glaube trotzdem, New Orleans hat den Heimvorteil, wird natürlich sich jetzt ärgern, aber die waren ja auch gegen die Lakers, was echt ein besseres Team ist, waren sie drin im Spiel. Ich denke, Ingram hat was zu beweisen, zumal er ja auch Ende des Spiels dann sogar gebencht wurde und so. Und deswegen würde ich sagen, leichte Tendenz zu New Orleans, aber auch hier, Sacramento ist eine gute Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte, die auch natürlich heiß laufen können, die auch ihre Top-Spieler haben, gerade Fox, der in einzelnen Spielen schon auch einfach krass übernehmen kann. Also auch hier, es ist ein Pick-em. Also es sind zwei Duelle, wo ich mir echt sehr, sehr unsicher bin, wer es dann am Ende macht.
Ja, also tendenziell würde ich auch vielleicht die Pelicans leicht favorisiert sehen. Ich bin auch irgendwie gespannt, so wie die Verteidiger der Pelicans gegen Fox, also Jones zum Beispiel, ob er der richtige Verteidiger ist, ob sie Murphy teilweise irgendwie auf ihn stellen, wie sie ihn einschränken können, wie ist es mit Valanciunas gegen Sabonis, gibt's ein Duell der beiden, die ja im Nationalteam gar nicht so richtig geil miteinander funktioniert haben, ne? War doch das Ding.
Das, so semi-gut, ja.
Ja, dass Valanciunas eigentlich dann so allein besser ist als mit Sabonis oder fürs Team.
Ja, auf Fieber-Level ist Valanciunas auch der bessere Spieler. Ich glaube, auf NBA-Level nicht, aber so auf Fieber-Level, mit dem hast du halt eigentlich einfach so eine Waffe, die man im Weltbasketball nicht so oft hat.
Ja. Und nee, es ist auf jeden Fall interessant, aber ich würde ja auch bei allem, was du gesagt hast, zustimmen. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, so zwecks Zeit und sowas. Deshalb enge Kiste, bei mir geht es auch Tendenz Richtung New Orleans, aber wie immer bei dieser ganzen Sache, alles ohne Gewehr. Und jetzt hört euch noch kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit geht es jetzt in Richtung der sozusagen richtigen Playoffs. Die Previews stehen an und wir haben uns jetzt mal gesagt, wir setzen uns dann Zeitlimit von 8 Minuten pro Serie, damit die ganze Geschichte jetzt hier nicht komplett ausartet, weil wir haben ja immerhin zwei Serien stehen zwar noch nicht ganz fest, aber damit haben wir immer noch 6 Serien, das ist immer noch genug und da bleiben immer noch genug Möglichkeiten, links und rechts falsch abzubiegen und dann doch 20 Minuten über Cavs gegen Magic zu reden. Aber welche Conference sollen wir anfangen und wie sollen wir vorgehen, Ole?
Lass im Osten anfangen und da vielleicht mit der Serie, dann die Boston. Wir jetzt seit heute Morgen wissen.
Knicks Sixers, ja, finde ich gut.
Passt. Dann Ding läuft.
Los geht das. Wie, vielleicht ganz, ich meine, wir haben jetzt die Sixers, die Eindrücke sind jetzt noch frisch. Wir haben schon ein paar Geschichten besprochen. Wieso nimmst du jetzt deine Bulls-Mütze ab?
Ich bin es nicht gewohnt, Mütze zu tragen und irgendwann juckt es halt einfach.
Ah, okay. Ja gut, siehst du, da, mir hat sich schon Hornhaut gebildet da, deswegen gibt es dann.
Schön, ja.
Ja, wissen wir das auch. Aber wie hat jetzt dieses eine Spiel, also man soll ja nicht auf ein Spiel überreagieren, aber es sind natürlich, es gab halt vorher schon gewisse Fragezeichen, die jetzt nicht komplett, oder gewisse Fragen, die jetzt nicht komplett beantwortet wurden, aber zumindest hat man neue Eindrücke gewonnen. Wie sehr beeinflusst dieses Spiel und die Eindrücke beeinflussen die Eindrücke dieses Spiels jetzt deine Aussicht auf die Serie Knicks Sixers?
Schwer zu sagen, weil es so ein bisschen in beide Richtungen geht. So einerseits fand ich sehr positiv, dass sie es geschafft haben, sich innerhalb des Spiels umzustellen, sich was Neues zu überlegen und mit einem ekligen Gegner irgendwie umzugehen. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut zu sehen, weil es halt einfach ist, was wir von den Sixers in Elimination Games oder allgemein halt so in High Stakes Games über die letzten Jahre oft nicht gesehen haben. Da sieht man dann vielleicht so ein bisschen den Einfluss, den auch Nick Nurse haben kann, den vielleicht auch so die Weiterentwicklung von Spielern wie Embiid haben kann oder auch Lowry, Batum würde ich da schon auch absolut mit reinnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass Batum ab jetzt in jedem Spiel 20 Punkte macht und jeden Dreier trifft und alle Big Plays macht, aber dass wir ihn sehr mögen, haben wir ja schon oft betont. Ja. Ich glaube, also so, ich fand es ganz gut zu sehen, dass sie halt so eine gewisse Playoff-Toughness gezeigt haben gegen ein Team, gegen das man die halt braucht. Weil ich glaube, die werden sie auch gegen New York brauchen. Gleichzeitig hat mir, also was Embiid angeht, ich war mir schon vorher ziemlich unsicher und ich bin mir immer noch ziemlich unsicher, ob ich ihm, also wie viel ich ihm jetzt wirklich zutraue, realistisch betrachtet in so einer Playoff-Serie, weil du hast ja schon die einzelnen Szenen, die irgendwie gut sind und natürlich ist er einer, der einfach krass Aufmerksamkeit zieht, der auch als Passer besser geworden ist und teilweise ja auch dann so die offenen Schützen gut gefunden hat, wenn er halt so das Double-Team bekommen hat. Aber er ist als Scorer halt einfach gerade nicht so dominant, wie er das normalerweise ist. Und ich meine, er ist immer noch gut. Er hat so über die letzten 8 Spiele in der Regular Season auch seine 30 im Schnitt aufgelegt, aber halt viel. Das war schon mehr vom Dreier abhängig als sonst. Mhm. Und ich finde so gerade in Korbnähe, auch jetzt gegen Miami, hat er sich halt schon ein bisschen schwerer getan. Du hast diesen krassen Müdigkeitsfaktor, der halt schon da ist und der über eine Serie sich halt auch noch viel mehr bemerkbar machen kann, glaube ich.
Vor allem, wenn du permanent gegen Hartenstein und Robinson arbeiten darfst.
Ja, ich glaube auch, das ist halt so das eine Ding. Das sind halt Leute, die schon sehr auf den Offensive-Rebound auch gehen und da aktiv sind. Das sind jetzt nicht die Scorer, die du irgendwie ins Feld verteidigen musst. Und das hilft sicherlich.
Aber es ist halt physisch.
Ja, genau. Es ist ein physisches Duell, was einen aufreiben kann. Ich glaube, was ihm andererseits entgegenkommen kann, ist, dass die Knicks mit der langsamsten Pace der gesamten Liga spielen. Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Also würde so im Sinne von Adjustment, wie kann ich jetzt gerade gegen Philadelphia gut spielen, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn sich Transition-Möglichkeiten ergeben, dann nutzt die. Und auch mal sonst, wenn Philly gescored hat, dann push trotzdem den Ball und schau halt einfach, dass du da so ein bisschen leichte Punkte bekommst und dass halt der große Junge viel laufen muss, weil das ist halt für ihn einfach momentan nicht so richtig easy. Also ich finde, da sieht man schon halt Sachen, wo man ansetzen kann. Ich glaube, dass das offensive Ceiling der Sixers jetzt momentan halt einfach nicht so hoch, wie es normalerweise wäre. Das hat man jetzt in dem Spiel ganz gut gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das gegen die Knicks auch schon einigermaßen viel sehen wird. Also sie haben jetzt keinen Big-Man-Verteidiger, der individuell so gut ist wie Bam, aber so sie haben halt schon gute Leute. Ich bin auch mal gespannt, ob man einfach so aus Scheiß Anunoby auch von Zeit zu Zeit mal gegen Embiid sehen würde. Und was halt die Knicks auch, glaube ich, ganz gut machen können, ist so dieses nach dem Catch direkt Hilfe schicken, direkt gucken, dass man Embiid irgendwie verwirrt. Also mit Leuten wie DiVincenzo, wie Hart. Das sind halt sehr aktive Wings, die so, glaube ich, den Sixers da schon ein bisschen wehtun können.
Und oft. Ja. Sorry, und du hast theoretisch, bei Anunoby bin ich halt gespannt, weil er jetzt quasi auch nicht der prädestinierte Maxi-Verteidiger ist vielleicht. Ob er dann halt also quasi dann auch derjenige ist, der dann in Richtung der Passwege geht dann von Embiid, wenn er aus dem Double-Team dann irgendwie rausgeht.
Kann gut sein. Also Anunoby ist als Help-Verteidiger eigentlich sogar noch wertvoller als Individualverteidiger. Und da ist er ja schon überragend. Also ich glaube auch, dass der echt ein krass wichtiger Faktor sein kann. bin ich halt auch mal gespannt, wie die Sixers sich dann so aufstellen, auch offensiv. Also du brauchst halt dann schon irgendwie maximales Shooting herum, um Embiid, Maxi, glaube ich, um halt Platz für die beiden zu schaffen. Gleichzeitig sind halt manche der besseren Shooter nicht unbedingt manche der besseren Verteidiger im Kader und so. Also das wird man sehen müssen. Spannend finde ich aber auch so die andere Seite, weil wer checkt Brunson und wie? Also wie funktioniert das? Wie wird Embiid da eingesetzt? Weil also Embiid muss eigentlich ja Drop-Defense spielen. Brunson ist halt jemand, der irgendwie gegen Drop-Defense schon ziemlich effektiv sein kann. Wie machen sie das? So, wie wichtig ist Lowry? Kommt der halt mit dem jüngeren, aber ähnlich gedrungenen Brunson gut klar? Ich fand Maxi jetzt gegen Butler defensiv in einigen Szenen ziemlich gut. Also vielleicht kriegt er dieses Matchup auch öfter mal. Melton ist halt ein großer X-Faktor, ob der halt dann zur Verfügung steht oder nicht. Jetzt war er wieder nicht dabei, aber ich glaube, das war so Day-to-Day. Also vielleicht sieht man den. Und dann ist halt, also bei den Knicks ist halt allgemein, was deren Offense angeht, meine größte Frage für die Postseason. Wie viele Double- und Triple-Teams sieht Brunson pro Spiel, der eh schon über die Saison extrem viel davon gesehen hat und der den Ball mehr in der Hand hatte als jeder andere NBA-Spieler? 8,6 Minuten pro Spiel. Na, krass, ja. Da ist halt so die Frage, wie kommt er damit diesmal zurecht, gerade auch wenn er ein bisschen längere Verteidiger hat? Was können dann zum Beispiel die Vincenzo oder Hart damit anfangen? Die Knicks haben halt als echten Creator halt wirklich nur ihn. Mhm. Und das ist so in den Playoffs traditionell halt nicht unbedingt so ganz einfach. Deswegen bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wen ich jetzt oder wie ich dieses Matchup dann so einschätze, weil die beste Version der Sixers hat definitiv eine höhere Upside als die Knicks. Aber die beste Version bekommen wir jetzt im Moment nicht zu sehen. Ich glaube auch, dass das während der Serie so sein wird. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wo trifft man sich? Zumal ja Anunoby auch noch nicht ewig wieder dabei ist, vielleicht nicht mehr ganz in der Form ist, wie er sie schon mal hatte. Aber sag mir, was ist so dein Bauchgefühl, was diese Serie angeht?
Ja, und ich tue mich genau an dieser Stelle genauso schwer wie du. Also ich habe irgendwie kein Bauchgefühl. Es ist immer so, ich tendiere so aufgrund der höheren Upside tendiere ich immer so ein bisschen Richtung Sixers, gerade auch irgendwie, weil ich schon auch denke, dass sie halt Line-Up-mäßig auch gewiss, dass sie vielleicht ein bisschen vielseitiger sind, gerade was die Offense angeht. Dann aber hast du Probleme angesprochen, die ihre Offense allgemein bekommen könnte, also mit Dingen, die Knicks defensiv gut machen und mit auch Spielertypen, die Knicks halt haben. Und ich glaube halt, dass da, ich meine, auch da sind wir wieder an dem Punkt, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber dass halt Maxi sehr, sehr entscheidend sein wird. Ist es schon soweit?
Ja, das hätte ich jetzt weiß auch nicht gedacht. Red einfach noch weiter, wir nehmen das einfach in einer anderen Serie weg.
Ja, genau. das Maxi halt sehr, sehr, weil halt, da sind wir auch wieder bei dem Speed, den er hat. Ich meine, die Knicks haben durchaus fähige Verteidiger, aber dass er halt Druck auf die Knicks-Defense irgendwie ausüben kann und dann halt vielleicht damit auch ein bisschen mehr Räume für den Beat schaffen kann. Wir haben ja diese Line-Up-Geschichten, also wir haben ja noch später die Top-3-Line-Ups und ich habe mir auch so bei den Sixers so ein bisschen überlegt und du hast ja auch gesagt, Shooting außenrum, haben sie dann auch gestern gespielt. Also ich finde so dieses Line-Up Lowry, Maxi, Oubre, Batum im Beat, finde ich eigentlich schon ganz interessant. Also weil du halt mit Batum einen smarten Spieler hast, weil ich meine, Lowry trifft ja, glaube ich, auch 40% von draußen bei 4 Versuchen, ist jetzt natürlich nicht dein Sniper, aber zumindest fand ich, hat man gestern auch gesehen, abgesehen davon, dass er halt einfach, er ist halt ein Playoff-Spieler. Also er ist halt jemand, ja, der schon sehr, sehr viel Playoffs gespielt hat und auch so von seiner Herangehensweise dafür irgendwie prädestiniert ist. Und ich glaube, damit vielleicht auch, ja, Brunson halt so ein bisschen nerven kann. Wie sehr, also es ist auch ein sehr anstrengendes Matchup, wie er da jetzt über eine Serie, wie gut das dann funktioniert bei ihm, muss man natürlich auch sehen. Aber dann noch Oubre als jemanden, der ein bisschen Druck auf den Ring auch ausüben kann, der sich irgendwie auch gestaltet. Das finde ich irgendwie ein ganz, ganz interessantes Lineup. Und dann ist halt gut die Frage, Tobias Harris, ob der vielleicht mit der Second Unit irgendwie mehr Sinn ergibt. Ich glaube, dass du ihn starten lassen musst, weil da ist ja auch immer noch der psychologische Aspekt, dass du den Spieler nicht unbedingt verlieren willst. Wenn du jetzt sagst, okay, du warst eigentlich immer unser Starter und jetzt Playoffs beginnen, du kommst jetzt von der Bank. Aber dass man halt, also ich bin da gespannt, ob man dieses Lineup halt so ein bisschen öfter sieht. Ich meine, Melton, Zach Lowe ist ja irgendwie, ich weiß nicht, er redet quasi, glaube ich, jede Folge über Melton und ist immer total pessimistisch. Ist immer so, also er redet aber so ein bisschen über Melton, wie er über Embiid redet, so quasi von der Wichtigkeit. Also er kommt immer wieder, oh Melton, nee, ich glaube nicht, dass wir den nochmal sehen. Nee. Also, ja. Deshalb, keine Ahnung, wäre natürlich auch noch interessant, ihn halt mit seiner Defense irgendwie drin zu haben, aber ey, boah, ich. Die Knicks sind halt auch irgendwie ein Team, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, die dich halt durch ihre Physis und dadurch, dass sie dich halt einfach die ganze Zeit bearbeiten, halt auf, in Anführungszeichen, auf ihr Niveau runterziehen können. Und das ist halt irgendwie so ein. Aber dieser Offense-Brunson-Aspekt ist halt auch ein großer Punkt irgendwie.
Ja, ich glaube auch, dass die also interessant sein wird, was für eine Linie die Refs so erlauben in Sachen Physis.
Weil ich, ja.
Also
ich finde es ja geil, dass sie jetzt mehr Physis
erlauben. Ich auch. Also komischerweise, obwohl New York, also der kleinste Spieler, der beste Scorer ist, glaube ich halt trotzdem, dass die mit einer längeren Leine damit besser umgehen können als Philly, weil Philly irgendwie schon etwas mehr so von den Freiwürfen lebt. Aber ja, irgendwie, ich freue mich total auf diese Serie. Wie gesagt, wir müssen mal zur nächsten kommen, bevor wir alle Minuten davon verbraucht haben. Deswegen tippen wir sie jetzt einfach, hätte ich mal gesagt.
Und es wird von der Atmosphäre wird so oder so geil. Also weil das irgendwie
voll.
Also das
war das da wird, ich auch also richtig im drauf. Osten von der Atmosphäre auf jeden Fall die beste Serie, außer es gibt 4 Spiele Boston, Chicago.
Aber ja, da geht's auch ab. Weil wir hier erst, ne?
Ja, aber meine Tendenz geht zu Knicks in 7. Also weil Heimvorteil mit einem gesunden Embiid würde ich auf Philly gehen. Das würde ich auch einigermaßen deutlich machen, aber ich traue halt seiner Fitness nur so halb. Also auch gerade so im Verlauf einer längeren Serie. Ich glaube, dass ihn das dann schon ein bisschen auszehren wird, auch wenn es wahrscheinlich gut für ihn ist, dass jetzt in der ersten Runde meistens ja 2 Tage Pause schon zwischen den Spielen liegen und man halt so ein bisschen regenerieren kann. Aber ich glaube, es wird eine geile Serie. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr enge Serie. Aber ich tendiere leicht zu den Knicks und gleichzeitig kann ich mir aufgrund des Nurse, Maxi, Embiid Faktors auch durchaus vorstellen, dass es die Sixers machen.
Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz, ich sag Sixers in 7 und glaube, dass ich mache es auch wieder so ein bisschen irrational, dass Embiid quasi diese lange Serie hat, aber so ein bisschen dann so ein Teil der bösen Geister vertreiben kann, indem er dann halt in Spiel 7 dann irgendwie eine Performance liefert, dass er die Sixers dann in die zweite Runde trägt.
Die 2 Spiele davor setzt er aus und dann
Okay. Sie führen 3-2, sie führen, nee, warte mal, sie führen 3-1, er setzt 2 Spiele aus und in Spiel 7 dann, ne?
Weil so. Das ist smart. Ja. Galaxy Braining.
Ja, genau, ist genau.
Immer eine gute Sache.
Nee, ja, wie gesagt, Sixers in 7.
Vielleicht mich aber nicht gut die damit. Serie, wer in die Conference Finals kommt. Könnte sein.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich fühle mich nicht gut damit.
Ja, geht mir auch so. Also bin ich auch echt sehr hin und her gerissen. Vielleicht ändere ich es ja auch nochmal. Ja. Aber naja, jetzt steht der Pick erstmal so. Ich habe deinen auch notiert, wir werden es brutalst abrechnen.
Ja, da wird es knallharte Abrechnungen geben und natürlich auch horrende Strafen für all die, also wenn jemand falsch lag. Ne?
Ja. Die Strafen denken wir uns dann noch aus, aber jetzt machen wir erstmal mit der nächsten Serie weiter.
Bucks Pacers.
Für die wir noch 3 Minuten Zeit haben.
Okay, Bucks Pacers. Aber gut, ist doch eigentlich ganz gut, weil Bucks Pacers haben überhaupt keine Ahnung, weil das letzte Mal, dass die beiden gespielt haben, war Adrian Griffin noch Coach der Bucks, war Tyrese Halliburton noch fit, war Pascal Siakam noch in Toronto, war Giannis Antetokounmpo noch fit. Ja, dann stehen wir da. Ne?
Und,
wir wissen eigentlich gar
nichts. Pat Beth war auch nicht dabei.
Und Pat Beth war auch nicht dabei, der mittlerweile startet.
Entscheiden wird.
Ja. richtig. Also das ist irgendwie so eine Serie, also zwar sagen wir immer, die Pacers haben die Bucks eigentlich geowned. 4-1 ist die Saisonbilanz. Haben die auch einen Scheißausdruck, haben die Bucks geowned. Aber egal. Ne? Wie gesagt, kurze Nacht gehabt.
Es ist doch okay, du musst dich dafür nicht entschuldigen.
Ja, keine Ahnung, was machst du?
Also, du musst dafür nicht apologizen, Bro.
Ja, gut, aber du weißt ja, ich bin sehr humble.
Okay. Absolut. Word.
Transition Defense war ja ein Riesenthema. Also, dass halt die Bucks einfach unter Griffin so mit die mieseste Transition Defense hatten, die man so haben kann. Das hat Rivers so ein bisschen gefixt. Dafür ist die Offense jetzt nicht richtig cool. Vorher hatten die Pacers, vor Siakam eine richtig miese Defense. Jetzt haben sie zumindest eine durchschnittliche Defense. Wo treffen wir uns, Ole? Ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung bei der Serie.
Ich hab schon eine einigermaßen deutliche Tendenz. Also ich meine, jetzt sowieso, wenn Giannis ausfällt.
Ja, gut, dann ist es, ja.
Ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich die ersten 2 Spiele mindestens verpasst, vielleicht auch mehr. Ja. So wie das jetzt formuliert wurde, auch wie frühzeitig sie schon gesagt haben, er ist für Spiel 1 nicht zur Verfügung. Das lässt für mich schon darauf schließen, dass es wahrscheinlich auch nicht für Spiel 2 sein wird, wenn man das schon so früh so entschieden sagen kann. Vielleicht auch mehr, also mal gucken. Aber selbst mit Giannis wäre es für mich so eine wäre es für mich sehr eng geworden und jetzt tendiere ich relativ doll zu den Pacers. Einfach weil ich glaube, dass sie ein scheiß Matchup für Milwaukee sind, weil sie, also die Transition Defense ist besser geworden, aber sie ist ja immer noch nicht gut. Mhm. Indiana ist ein Team, das extrem schnell spielen kann, das glaube ich auch ganz gute Matchups individuell hat für die Stärken, die Milwaukee dann jetzt noch hat ohne Giannis. Sie hatten natürlich niemanden, der Giannis verteidigen kann. Giannis hat 42, 13 und 5 in den 5 Spielen gegen Indiana aufgelegt in dieser Saison. Sie haben 4 davon verloren, ne? Aber also individuell konnten sie den natürlich nicht verteidigen, aber ich glaube, sie haben schon mit Nembhard gerade jemanden, den man ganz gut auf Dame packen kann. Ich denke auch, dass sie Dame in der Serie, also dass sie vielleicht so ein bisschen von diesem Plan abkehren werden. Schießt ihr mal Dreier, wir machen nur den Korb zu. Oder quasi, das war eben eher anders. Ich glaube, sie werden halt viel Druck auf Dame als Ballhändler ausüben und den so ein bisschen mehr zum Driver machen. Ich glaube, also so für Middleton haben sie mit Neesmith, glaube ich, einen ganz vernünftigen Verteidiger oder auch mit Siakam, der ja da irgendwie sonst noch ein bisschen Schaden anrichten kann. Auf der Gegenseite hat Milwaukee, ist schon wieder soweit, aber wir nehmen das wieder weiter. Mhm. Nur als Orientierung.
Ja, ja.
ich glaube, dass sie da eigentlich viele individuell ganz passende Matchups haben, also auch so mit Turner und Lopez, die sind jetzt nicht das Spider-Man-Meme, das aufeinander zeigt, aber sie sind auch nicht ganz weit davon entfernt, mhm. Von der Art und Spielweise und wie sie positioniert werden. Ich glaube, dass eigentlich Indiana ganz gut dafür aufgestellt ist, die Bucks ein bisschen zu überrennen, regelmäßig. Und das, also die Frage ist halt so ein bisschen, hat Dame nochmal so eine richtige Top-Serie im Tank, wie man sie vor 6 Jahren von ihm in Portland von Zeit zu Zeit mal gesehen hat. Seitdem nicht mehr, das ist lange her. Aber er war ja jetzt auch zuletzt nicht fit. Also wurde auch im Training dann selbst teilweise gestrichen und es hieß, wahrscheinlich ist er für Spiel 1 dabei, aber also das letzte Spiel von Dame, was ich gesehen habe, war das Saisonfinale gegen Orlando, meine ich, wo er in der Hölle war und absolut gar nichts gebacken gekriegt hat. Und das ist ein defensiv viel besseres Team als Indiana. Aber Indiana hat sich auch defensiv verbessert. Und ich glaube, sie haben eigentlich das Personal, um Milwaukee das Leben ziemlich schwer zu machen. Und natürlich kann es sein, dass Halliburton nicht so gut aussieht. Aber ich hatte bei ihm das Gefühl in letzter Zeit, dass es teilweise so ein bisschen wieder sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Und mit Siakam sind sie halt auch nicht mehr so abhängig davon, dass Halliburton jetzt komplett dominieren muss, um trotzdem ganz gut zu sein. Also sie waren seit der All-Star-Pause, obwohl Halliburton individuell nicht mehr so geil war, waren sie ja trotzdem ziemlich gut und eins der erfolgreichsten Teams im Osten. Und ja, ich glaube, die Form spricht für sie und das Matchup spricht eigentlich für sie. Deswegen tendiere ich zu den Pacers in 6 oder vielleicht sogar in 5. Vielleicht ist 5 ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ich glaube, die gewinnen die Serie.
Gut, der Giannis-Faktor, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, also definitiv, weil bester Spieler der Serie wahrscheinlich im Normalfall, wenn der fehlt, ändert sich schon einiges. Die Dame-Geschichte, also ja, einerseits auf jeden Fall spielt weit unter dem, oder was heißt weit, spielt unter dem, was man sich erwarten konnte vorab, oder was man sich auch erhofft hat, sicherlich aus Bucks-Sicht, hat wirklich Probleme gehabt, jetzt auch gegen Indiana, du hast es körperlich hier angesprochen. Nembhard, wie du auch sagst, ist sicherlich ein guter Verteidiger. Für mich kommt dann aber schon auch so ein bisschen der Punkt, ich klammer mal ganz kurz das Gesundheitliche halbwegs aus, also man kann es nicht ganz ausklammern, aber nur was jetzt mal so das Matchup generell angeht. Du hast jetzt halt da Dame, der schon einige Playoff-Schlachten geschlagen hat. Du hast gesagt, die letzte, wo er richtig dominiert hat, ist schon ein bisschen her. Aber trotzdem, der weiß, worauf's ankommt sozusagen. Und Nembhard halt nicht. Und ich glaube, dass Dames Bag dann vielleicht schon so tief sein kann, dass dieses Matchup zwar auf dem Papier ganz gut aussieht für Indiana, aber Dame dann vielleicht halt aufgrund seiner Playoff-Erfahrung auch noch so ein bisschen mehr, naja, also halt so ist ein bisschen mehr in seine Richtung kippen lassen kann. Zumal Indiana zwar sich verbessert hat, aber jetzt auch nicht zwingend halt diese gute Team-Defense spielt. Wie sieht's aus? Pickt sich Dame auch vielleicht Halliburton raus? Dann sieht's wieder ganz anders aus. Auf der anderen Seite pickt sich Halliburton sicherlich auch mal Dame raus. Also das kann sich dann auch wieder aufwägen. Ich weiß nicht, ob ich's so ganz, also ob ich's jetzt so einfach machen würde. Ich gebe dir den Punkt trotzdem. Also ich kann's nachvollziehen, was du sagst. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob's halt dann so auf einer anderen Ebene halt abläuft. Das halt einfach dann so ein bisschen Playoff-Dame dann halt rauskommt und dann halt einfach
also, drin. Mein Punkt ist auch nicht so, Dame wird unter 20 gehalten und ist irgendwie raus, sondern ich glaube halt eher, Milwaukee hat eigentlich keine Chance, die Pacers vom Scoren abzuhalten, die einfach, also die zweitbeste Offense der NBA-Geschichte nur noch haben. Nur noch die zweitbeste. Ja, ja, sie wurden überholt. Aber die schon zweitbeste viel. Ist ja immer noch ganz gut.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass Milwaukee eine Chance hat, die Pacers so zu einem unterdurchschnittlichen Offensivteam zu machen. Ja. Und dann ist halt einfach die Frage, kann Milwaukee da mitscoren? Gerade ohne Giannis. So,
ohne Giannis ist
dann halt quasi die Verantwortung von Dame und Middleton. Und da habe ich halt einfach Zweifel, dass sie so krass unterwegs sein können, dass das funktioniert. Also natürlich wird Dame, ich gehe schon stark davon aus, dass der auch ein paar richtig gute Spiele haben wird. Ich weiß nicht, ob man sich jedes Spiel mega auf ihn verlassen kann aktuell. Ja. Aber der wird schon krasse Spiele haben. Die Frage ist halt einfach nur, können die krass genug sein gegen ein Team, was offensiv halt einfach ziemlich brutal ist? Selbst
ja, mit einem auf jeden Fall. Auf jeden
Halliburton, Fall. Der nicht mehr in der Gala-Form von den ersten Saisonmonaten ist.
Ja, ja. Nee, da bin ich auf jeden Fall dabei. Zumal auch Middleton nach den ganzen Verletzungen, also er sieht wieder besser aus und kommt irgendwie besser an seine Spots, aber so halt die Explosivität ist nicht mehr so da wie jetzt noch vor 2, 3, 4 Jahren. Und das ist halt irgendwie schon, wenn dann halt Giannis hinten dran fehlt, ist es halt schon ein Riesending. Also ich glaube auch, wenn Giannis nicht zurückkommt, dann würde ich auch recht klar Richtung Indiana gehen. Oder was heißt klar, dann würde ich, glaube ich, Indiana in 6 sagen. Kommt Giannis zurück, würde ich tatsächlich sagen, Bucks in 7. Und kommt er so zurück, dass er sich gut fühlt. Also ist es nicht.
Nee, du musst es jetzt ja, du weißt ja, wie es ist. So, das ist ja immer das Ding, wenn man diese Predictions macht. Du weißt ja genau.
Ich weiß ja ganz genau, was passieren wird.
Deswegen. Bucks in 7 steht hier jetzt für alle Ewigkeit in meinem schlauen Dokument. Und damit ab zur nächsten Serie. Wir haben noch 3 Minuten.
Ja, gut, ist gut.
Wir sind schneller Cavs geworden.
Magic.
Das ist das Wichtige.
Ja. Cavs Magic.
Die Karma-Serie.
Die Karma-Serie. Weil, genau, bist du da runter und jetzt darfst du dich jede Nacht, die du spielst, mit Orlando's Defense auseinandersetzen. Und Donovan Mitchell rennt jeden Abend in Jalen Suggs rein.
Tja. Und auf der Gegenseite Banchero in Evan Mobley rein.
Ja.
Die Serie firmiert nicht nur unter Karma-Serie, sondern auch First to 90 Points Wins.
Ja.
So interessant.
Back to the 90s-Serie.
Ja, voll. Ich freue mich drauf. Das ist ja vor allem auch die erste Serie, die am Samstag anfängt. So ja, als Leckerli.
Ja.
Das war so die designierte NBA-TV-Serie.
Die 30-32
stand, dann hast du es. Ja, genau. Ja. Die wird nicht die besten Quoten auf sich ziehen, aber ich habe da richtig Bock drauf. Auch wenn ich verstehen muss, dass ich echt so immer noch ein bisschen angewidert bin von den Cavs, was die so zum Saisonende gemacht haben. Ich finde das unfassbar peinlich und irgendwie blöd. Und also gerade jetzt auch, nachdem ich Embiid letzte Nacht nochmal gesehen habe, denke ich mir, also wenn du eine Chance hast, die zu schlagen, dann ist das jetzt. Dann musst du dich nicht davor drücken. Aber egal. Ne? Das ist ja jetzt abgehakt. Jetzt haben wir ja dieses Matchup. Du hast zweimal relativ miese Offense und tolle Defense. Über die letzten Wochen war Orlando viel besser drauf als Cleveland, muss man sagen. Also auch seit All-Star-Break im Osten war, glaube ich, nur Boston tatsächlich besser von der Bilanz her als Orlando, was auch in diesem Zeitraum mit die beste Defense hatte.
Wobei sie aber hinten raus immer so ein bisschen, also sie haben ein bisschen gebraucht, bis die Playoffs dann irgendwie im Sack hatten, weil sie immer noch mal eine Pleite hatten, nochmal eine Pleite, nochmal eine Pleite, ne?
Ja, sie hatten auch ein paar relativ schwere Gegner noch, aber hat ja gereicht. Und also ich meine, die eigentliche Schwächephase war ja früher in der Saison, als Franz Wagner auch eine Weile gefehlt hat. Der ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort, weil wenn Orlando es irgendwie schaffen will, im Halbfeld ansatzweise manchmal an Punkte zu kommen, dann muss der sich halt also idealerweise seinen Wurf wiederfinden, weil in diesem angesprochenen Zeitraum, in dem Orlando eigentlich gut unterwegs ist, trifft er 18% seiner Dreier, wird mittlerweile auch nicht mehr verteidigt an der Linie. Was ein Problem ist, wenn sie jetzt mit Isaac starten und sagst, gut, der hat sich entwickelt, der wird ja mittlerweile verteidigt, aber Imo und Banchero ist, also es fehlt halt einfach komplett an Shooting und Wagner ist schon jemand, der das eigentlich ja ändern können sollte. Ich weiß auch nicht, was da jetzt genau schiefgelaufen ist, warum das jetzt schon über so einen langen Zeitraum so mies ist. Aber, Moment, wir sind schon wieder soweit.
Läuft. Gut, dass wir 8 Minuten gemacht haben.
Ja, ja, voll. Ich glaube, also irgendwie, er ist derjenige, der am ehesten, glaube ich, vorteilhafte Matchups haben wird, so für Orlando. Auf der Gegenseite, Mitchell ist eigentlich klar der beste Spieler der Serie, wenn er fit ist. Aber er war jetzt über die letzten Wochen halt auch nicht unbedingt so immer fit. So, er ist derjenige, der offensiv so mit Abstand das höchste Ceiling hat und der auch diese Serie entscheiden könnte mit einer guten Serie am ehesten. Aber wenn das halt eher so ein bisschen wackelig ist bei ihm, dann sehe ich die Teams eigentlich schon ziemlich auf Augenhöhe. Also, du hast halt dieses grausige Shooting der Magic, was echt ein ziemlich großes Problem ist. Die Frage, ob sie schneller spielen können, weil Orlando auch mit einer der, also mit die wenigsten Transition Plays der Liga hat, obwohl sie ja so schnell sind, obwohl sie auch gut Turnover forcieren und athletisch sind und so. Also ich glaube, da sollten sie gucken, dass sie diese Frequenz hochschrauben, weil im Halbfeld wird es gegen Cleveland einfach brutal schwer, Punkte zu machen mit dem Personal, das sie haben. Auf der Gegenseite ist, gerade wenn Jonathan Isaac jetzt startet, er und Suggs zusammen, schon auch absolut ekelhaft als defensives Tandem. Also ich hab's nochmal rausgeschrieben gehabt. So, wenn Jonathan Isaac in dieser Saison spielt, ist das Defensiv-Rating bei 105,6. Der Liga-Durchschnitt, den kann ich da, um das nochmal zu betonen, wie krass das ist, auch nochmal kurz raus, ist bei 115,6. Also 10 Punkte unter Liga-Durchschnitt mit Isaac auf dem Court. Also da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wie die Cavs dagegen scoren wollen. Zumal die mit ihren vier Stars in Anführungszeichen auf dem Court in dieser Saison ein unterdurchschnittliches Offensivrating haben. Also
müssen staggern eigentlich.
Ja, sie müssen staggern auf jeden Fall. Aber
Aber wenn sie die Sam Merrills, Dean Waits und so aus, also nicht den Weg gehen, die spielen jetzt gar nicht mehr, sondern halt schon einfach auf Shooter ausfällt bringen, um alleine auseinanderzuziehen, oder nicht?
Ja, Wade ist, glaube ich, immer noch fraglich. Das wäre wichtig, wenn der spielen kann, auch weil der defensiv eigentlich ein ganz gutes Matchup gegen Banchero oder auch Wagner sein könnte. Der ist ja echt ein ganz guter Defensivspieler. Aber der war, nach meinem letzten Kenntnisstand, war es nicht sicher, ob der zur Verfügung steht.
Okay. Ich kann nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja. Ja.
Materialschlacht.
Ja, Materialschlacht. Unlikely to play, steht da.
Naja.
War nicht im Training am Mittwoch. Ist natürlich ungünstig. Weil, ja, also ich glaube, diese Staggerei wird halt schon sehr entscheidend sein. Und ich bin halt, der Punkt ist für mich, so ein bisschen der X-Faktor ist eigentlich so, weiß ich nicht, ist für mich auch Garland. Also derjenige, der Mitchell entlasten könnte, derjenige, der halt eigentlich auch vielleicht das zweithöchste offensive Ceiling hat aller Spieler in der Serie, aber der halt einfach in der Saison
ist. Das darfst du nicht Paolo Banchero sagen.
Noch nie so richtig. Ja, deswegen habe ich ihn vielleicht davor gesetzt. Wahrscheinlich ist der Banchero, aber
ich würde dir übrigens zustimmen. Das liegt aber vielleicht mehr an meinen Zweifeln an Banchero.
Aber er hat dieses Jahr halt irgendwie, er hat dieses Jahr noch nicht so aufs Parkett gebracht. So, das ist halt so das Ding. Und das ist jetzt, okay, es gibt jetzt keinen Anhaltspunkt, dass du sagst, okay, Playoffs beginnen und Garland jetzt sehen wir den Garland von vor 2 Jahren mehr oder weniger. Und deswegen weiß ich es nicht. Aber er ist halt so ein bisschen, wenn er so diese offensive Balance wiederfindet aus eigenem Scoring, aus Offball, was er ja kann, haben wir ja gesagt, als Mitchell gewechselt ist, plus dann halt Creation für andere, dann sieht das vielleicht, also dann hat halt, dann reicht Suggs zum Beispiel nicht, der jetzt dann sich auf Mitchell stellt. Dann gibt's dann halt irgendwie 2 im Backcourt, wo sie halt gucken müssen. Beziehungsweise du hast halt auch die Minuten ohne Mitchell, kann Cleveland dann so ein bisschen überstehen. Aber ja, ich tue mich auch
irgendwie. Gary Harris und Markel Fultz sind aber auch gute Verteidiger.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht die so, dass dann
Länge haben, so, was glaube ich auch nicht unbedingt schadet in dem Duell. Ja. Aber allgemein ist Orlando halt echt, obwohl Cleveland ja diese Twin Towers hat, ist Orlando insgesamt eher so das längere Team. Und gleichzeitig ist es halt, also Steve Jones beim Dunkerspot formuliert es ja gerne so, macht Cleveland das mit Orlando, was New York letztes Jahr mit Cleveland gemacht hat, im Sinne von, hier übrigens, das ist jetzt der Kulturschock, das sind jetzt Playoffs, hier funktioniert es anders. Und das Ding ist, wenn Mobley Banchero verteidigt, Mobley braucht, glaube ich, nicht viel Hilfe, der braucht jetzt nicht irgendwie groß den zweiten Verteidiger. Wenn Orlando nicht auf dem Weg Vorteile kreieren kann im Halbfeld, dann frage ich mich halt so ein bisschen, wie kreieren sie die dann? Also wer macht das dann? Weil sie halt eigentlich nicht so diesen wirklich On-Ball-Creator da mit drin haben. Vielleicht kann Cole Anthony das ein bisschen sein, vielleicht kann es auch Wagner mehr sein, wenn er irgendwie so ein bisschen sein Scoring wiederfindet. Ich fand so als Driver war er jetzt auch gegen Milwaukee zum Beispiel wieder ziemlich gut. Vielleicht kann er das sein, aber wenn nicht, dann hat Orlando halt auch vielleicht ein Offensivrating von 105 in der Serie. Also,
ich meine, Juice ist jetzt auch kein blinder Verteidiger, ne?
Der ist ein guter Verteidiger
sogar. Eben. Also und dann rennt er hin und wieder auch noch Allen rum am Korb. Also das ist jetzt ist nicht. Ich sag, glaube ich, Cavs in 6.
Na gut, dann damit wir einfach mal ein bisschen mehr auseinandergehen als sonst und weil ich einfach denke, Karma spielt auch eine Rolle.
Na gut, das in 6. Okay.
Aber ich, also eigentlich glaube ich mehr an die Cavs, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde es irgendwie so blöd. Diese ganze Nummer kotzt mir
ja total an. Es ist schon irgendwie blöd. Aber andererseits, ich mag Garland, ich mag Mitchell, ich mag Allen.
Ich mag die einzelnen Vertreter durchaus auch. Ich mag nur diese Mentalität finde ich einfach so kotzen.
Aber egal. Mentalität.
Ja, absolut. Machen wir weiter mit dem Westen.
Ja. Nuggets Lakers. Es ist soweit. Wenn man so jetzt die letzten 7 Spiele anschaut, liest du die Lakers nicht so richtig geil.
Sogar die letzten 8.
Oder die letzten 8 sogar. Keins gewonnen, nicht. Es war zwar immer schön, schön eng, aber trotzdem haben sich die Lakers irgendwie so ein bisschen gefunden. Aber auch so gegen die Pelicans, wir haben es ja eingangs gesagt, es hätte auch anders laufen können. Sie haben, solange sie wenn sie ins Laufen kommen, wenn sie schnell spielen können, die Lakers, sieht es immer gut aus. Aber dann hatten sie im ersten Viertel gegen New Orleans hatten sie dann auch Probleme, als es dann halt so ein bisschen langsamer war. Und dann hattest dann zwar Phasen, in denen Russell irgendwie einen heißen Start hatte, aber es ist irgendwie so ein bisschen, kriegen die Lakers konstant so viel Offense aufs Parkett, dass sie mit Denver mitmachen können, glaubst du?
Wahrscheinlich nicht. Nee, also zumal man halt einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau eigentlich scoren muss, um da mitzugehen, weil Denver halt keine langen Phasen ohne effiziente Offense hat. Also es ist nicht so, dass sie jetzt 48 Minuten durch, jeder Wurf ist gut oder so, aber sie haben halt schon irgendwie sehr viele Mittel, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, wenn es mal für eine Zeit lang nicht gut läuft. Und vor allem haben sie so den Faktor, dass Davis, so geil er als Verteidiger ist, individuell gegen Jokic kommt er halt einfach nicht zurecht. Deswegen brauchst du ihn eigentlich eher als Helfer, was ja auch mal dann ein bisschen funktionieren kann. Aber dann hast du LeBron oder Hachimura halt gegen Jokic, was dann auch mal für eine Zeit lang ja funktioniert. Aber es ist ja auch nicht so, dass der dann davon 3 Spiele lang verwirrt ist, sondern wenn dann vielleicht eher so 3 Possessions und dann weiß er, wie er damit umgehen kann. Und also ich glaube, dass Moment.
Es ist schon wieder soweit.
Ja, ist schon wieder soweit. Es ist durch, das war's jetzt. Ja. Nein, ich glaube, dass halt die Lakers im Lauf der letzten Saison in der Serie, die haben halt schon relativ viele Register gezogen. Sie haben schon viel ausprobiert und bisher war das Resultat halt irgendwie immer, ist knapp, ihr seid mit drin im Spiel, aber irgendwie reicht's halt nicht. Mhm. Also deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass sich da jetzt ganz viel verändert hat und gleichzeitig denke ich irgendwie, die Lakers sind aber offensiv schon besser, als sie letztes Jahr waren. Das könnte ihnen zugutekommen. Ich glaube auch, dass das für sie besser ist, halt am Anfang der Playoffs gegen die Nuggets zu spielen, statt in den Conference Finals, wo jeden zweiten Tag gespielt wird, wo dann auch LeBron sicherlich die Müdigkeit mehr merkt. Ich meine, LeBron ist ja letztes Jahr auch nicht gesund in die Playoffs gekommen. Jetzt halt schon mehr.
Andere hätte gar nicht gespielt.
Ja, eben. Das war ja dann wirklich der Fall. Er musste ja den LeBron James der Füße treffen.
Ja, genau.
Aber andererseits sah er jetzt halt irgendwie gegen New Orleans dann im Play-In auch nicht mehr so spritzig aus. Jetzt hat er aber wieder eine Woche. Also irgendwie kann ich mir ansatzweise schon vorstellen, dass die Lakers in der Serie mehr drin sind als letztes Jahr. Also auch, dass sie irgendwie 1-2 Spiele gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob man gegen die Nuggets, wenn die ihre 5 Leute haben, so leicht eine Serie gewinnen kann. Auch nicht, obwohl ich die Lakers so, also wenn ich jetzt einfach nur meine Teams ranken würde nach wer ist Matchup unabhängig, hat die besten Chancen aus dem Westen rauszukommen, wären die Lakers jetzt nicht ganz weit unten. Aber dieses Matchup ist halt, glaube ich, eins für sie, was einfach scheiße für sie ist. Und das wird sich dann wahrscheinlich irgendwie wieder rächen. Siehst du irgendwas, was dich hoffnungsvoller macht in Sachen Lakers oder eigentlich eher nicht?
Eigentlich eher nicht. Also ich habe einen Vorteil für mich ist halt, dass, also deswegen halt auch so ein bisschen dieser Fokus auf das schnelle Spiel, dass halt Denver im Halbfeld einfach methodischer vorgehen kann als die Lakers. Und es stimmt schon, die Lakers Offense ist auf jeden Fall besser geworden. Ich finde auch Russell ist verlässlicher geworden.
Ja, der war letztes Jahr nicht spielbar in der Serie.
Ja, Und also auch defensiv die Aufmerksamkeit, was er vor der Saison gesagt hat und so. An Derek White hat er gesagt, hat er
sich. Genau, gesagt, ne? Das ist genau. Jetzt auch passiert. Also er spielt jetzt eigentlich genau wie Derek
White. Ja, genau, nein, das nicht, aber es ist zumindest halt offensiv. Also er ist jetzt nicht mehr nur immer zu jedem Zeitpunkt irgendwie Minusspieler. Es ist schon insgesamt irgendwie besser geworden. Aber ich habe mir das letzte Spiel nochmal angeschaut, also aus der Regular Season, da war KCP nicht dabei. Und da haben sie auch halt ganz viel diese Geschichte mit Rui auf Jokic gespielt und Davis als Roamer. Haben dann da halt so ein bisschen, ich glaube, Davis stand dann teilweise gegen Michael Porter Jr., der ganz lang bei 100% aus dem Feld war, also irgendwann bei 9 von 9. Was halt genau das Problem ist. Es gibt halt diese Denver Offense, wenn es normal läuft, also Michael Porter Jr. trifft nicht jeden offenen Wurf, aber wenn es normal läuft, hat dieses Team oder dieses Lineup halt irgendwie keine Schwäche. Und dummerweise noch dazu, nicht nur, dass es keine Schwäche hat, es hat halt irgendwie den besten Spieler der Liga da drin und den perfekten Partner für ihn. Und halt sehr, sehr halt einen langen Flügelverteidiger, der einen Dreier treffen kann. Und einen physischen Verteidiger. Und halt diesen Sniper von draußen, der dir halt jederzeit heiß laufen kann. Und ich glaube, das ist halt für die Lakers, ist es extrem schwer, da irgendwie dagegen anzukommen. Und in diesem Spiel war es halt auch so, dass es für die Lakers am Anfang nicht optimal lief, aber es sah so aus, als würde für die Lakers sehr, sehr viel irgendwie funktionieren. Sie haben den Ball gut geteilt, kaum Turnover geleistet. Und Denver wirkte halt eher so ein bisschen so, boah, ja, irgendwie ein bisschen schlampig, Ball irgendwie weggeworfen. Murray hatte auch irgendwie Knöchelprobleme, hat auch ein bisschen gebraucht, bis er reinkommen ist. Und am Ende hat es halt Denver relativ locker gewonnen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es immer so ist. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen, es ist halt, wie du sagst, die Lakers haben letztes Jahr einige Register gezogen und die haben irgendwie, die haben Denver mal so ein bisschen aus dem Konzept gebracht kurz. Also ich glaube, da war ja auch so das Ding mit Rui letztes Jahr, als sie dann gegen Jokic gedacht haben, so, jetzt haben sie den Schlüssel gefunden, so ungefähr.
Da hat sich ja Michael Malone so geil drüber aufgeregt, ja, weil das ja so formuliert wurde, oh, haben sie jetzt die Lösung gefunden? Und so, Leute, die haben das Spiel verloren.
Ja, ja, genau. Und ich weiß halt auch nicht, womit sie halt, ich weiß grundsätzlich nicht, mit welchen Dingen man Denver wirklich überraschen kann, es sei denn, es ist irgendwie eine Verletzung oder so. Und das, ne, wirst du natürlich immer ausschließen. Und ich sehe jetzt auch nicht die ganz großen neuen Sachen bei Lakers. Zumal halt auch defensiv, so wie Davis selber als Verteidiger gegen Jokic nicht so optimal verwendet werden kann, ist jetzt Jokic gegen Davis auch nicht verloren. Und Jokic als gegen ein Team, das den Dreier nicht gut trifft, kann Jokic besser Drop spielen. Klar musst du bei LeBron irgendwie aufpassen auf den Lob und LeBron ist unangenehm. Aber ich glaube halt, es ist irgendwie, du hast gesagt, das Matchup ist nicht optimal und ich glaube auch, dass das Matchup für die Lakers einfach nicht, dass sie zu wenig Vorteile irgendwie für sich finden und dann halt auf so einen extremen ein Team einfach treffen, das einfach einen unfassbar hohen Floor hat, meiner Meinung nach.
Ja, ja, ich glaube auch, das trifft es ganz gut. Also, und auch wenn die Lakers Offense halt besser geworden ist, ist sie halt, glaube ich, nicht so gut, dass du dir irgendwie so, also dass man Spiele deutlich gewinnen kann gegen Denver. Mhm. Und wenn es dann halt eher knapp bleibt, dann vertraue ich halt einfach in das, was die Nuggets am Ende machen, mehr als in das, was die Lakers machen. Und also das ist jetzt nicht eine Kritik an den Lakers, weil das würde ich auch bei wahrscheinlich fast jedem anderen Team sagen, was dann jetzt auch spricht. Aber die Lakers haben jetzt auch offensiv zum Beispiel nicht die Upside, die jetzt Phoenix hat oder so, die halt so durch ihr Shotmaking auch Spiele haben können, wo sie halt einfach mal gar nicht zu verteidigen sind, weil sie ein Offensivrating von 140 haben oder so. Das sehe ich halt bei den Lakers, auch wenn die Offense verbessert ist, in der Form eigentlich nicht. Also außer, ich meine, klar, so das random, wir treffen 24-Dreier-Spiel, dann klar, das werden wir dann ja auch gut gewinnen. Aber
da brauchst du jetzt vorher nicht drüber sprechen, dass das ja auf jeden Fall irgendwann eintreten wird.
Also, weil stimmt, wir sprechen ja nicht über die Heat im letzten Jahr.
Ja, genau, eben. Weil vielleicht wenn die Lakers sind, vielleicht nicht die Bulls, die neuen Heat, sondern die Lakers.
Ich glaube, Lakers-Culture, das würde nicht mal bei den Lakers jemand sagen. Das ist jetzt vielleicht nee, okay, aber dann Picks, weil wir wollen ja weitermachen.
Ja.
Weitermachen. Unsere Zeit ist ja eigentlich längst abgelaufen.
Eben.
Nuggets sind 5, sag ich. Ah, okay.
Chips Cola, oder wie war das früher?
Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung,
wovon du sprichst. Darfst du nichts mehr sagen, bis ich dir die Redeerlaubnis erteile, was für so ein Format eigentlich gar nicht so gut ist.
Gut, du kannst es entscheiden. Aber egal, ja. Ich bin ja jetzt gemutet.
Ja. Minnesota Phoenix, du hast gerade Phoenix schon angesprochen. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass Minnesota echt eine richtig geile Saison spielt und dann gegen das Team spielen darf in Runde 1, gegen das sie alle 3 Spiele verloren haben. Extra jetzt am Sonntag auch nochmal, was dann dafür gesorgt hat, dass sie gegen dieses Team spielen. Ist es denn wirklich so, dass die Suns so das einfach ein ungünstiges Matchup für die Wolves sind? Oder gibt es da irgendwie was, wo du sagst, in den Playoffs, das kann sich auch nochmal ein bisschen drehen? Oder da ist irgendwie,
Eine Frau. Also es kann sich sicherlich was drehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt, also dass die Suns die Wolves dann sweepen werden, weil sie ja in der Regular Season auch nicht schlagen konnten. Aber ich glaube schon, dass, also wenn wir darüber sprechen, dass die Nuggets für die Lakers das mieseste Matchup sind, dann könnte es schon sein, dass die Suns für Minnesota und die Art, wie Minnesota spielt, das schlechteste Matchup eigentlich sind. Der Punkt, der sich da aber ändern kann, ist also definitiv Edwards, der einfach in der Regular Season gegen Phoenix unerklärlich schlecht war. Also, glaube ich, kein Mal über 20 Punkte gemacht hat, Turnover gemacht hat, irgendwie viele Double Teams gesehen hat und dagegen damit halt einfach nicht klar kam. Ich glaube, das ist schon etwas, wenn er sich in der Woche jetzt dann nochmal mit Chris Finch und Mike Conley wahrscheinlich hinsetzt und die ihm ein bisschen was erzählen, oder abgelaufen, also sind durch. Mhm. Und sich da halt ein bisschen mehr darauf vorbereiten kann, dass halt dann vielleicht auch seine Reads besser werden und seine individuellen Leistungen besser werden. Das ist jetzt aber natürlich auch nicht das einzige Ding, was schiefgelaufen ist. Ne? Und ich glaube, was halt so ein bisschen ein Problem ist, mit dem Lineup, das Phoenix gerne spielt, eigentlich gibt's keinen normalen Platz in der Defense für Karl Towns, was so richtig Sinn macht. Also so designiert ist er dann der Durant-Verteidiger. Ist nicht geil. Wird wahrscheinlich trotzdem des Öfteren mal darauf hinauslaufen, weil irgendwo muss er ja sein. Und die Wolves wollen ja jetzt auch nicht komplett von ihrer Identität weggehen mit den zwei Bigs, aber es ist halt einfach eigentlich echt kein guter Platz für ihn. Vielleicht sieht man ihn auch mal bei Grayson Allen, aber wie geil das dann ist, wenn der rumrennt, weiß ich auch nicht. Und gleichzeitig so die größte defensive Stärke, die sie haben, dank Rudy Gobert, ist ja diese Drop-Defense und damit die Rim-Protection, weil er der beste Rim-Protector ist. Phoenix ist aber ein Team, was davon, also von so Ringabschlüssen wahrscheinlich weniger abhängig ist als jedes andere Team, weil sie halt so diese Shotmaker auf dem Flügel haben, die super gerne aus der Mitteldistanz abschließen oder auch dann in Form von Allen oder Beal auch mal mehr von der Dreierlinie. Ich meine, Beal ist ja noch von den drei Stars so derjenige, der am liebsten auch mal den Drive auspackt, aber in diesem Fall dann halt auch gerne, wenn Vorteile schon anderswo kreiert wurden. Und ich glaube, das ist halt so ein, die Suns haben sehr gutes Personal, um Minnesota maximal auseinanderzuziehen. Und das ist ein ziemlich kniffliges Ding irgendwie. Und auch auf der anderen Seite, wenn halt Gobert spielt, dann kannst du Nurkic halt auch spielen lassen. Ne? Also der hat dann halt einen natürlichen Platz in der Defense, bei dem er irgendwie stehen kann. Das ist jetzt dann nicht so dieses klassische, ich ziehe mir Nurkic nach oben und dann lasse ich den mal richtig scheiße aussehen und gehe an dem vorbei oder so, sondern der hat halt irgendwie so den Verteidiger, den er nehmen kann. Und ich glaube, das sind halt so ein paar Faktoren, die da zusammenkommen, die auch so diesen, die Defense der Wolves, die ja ihre maximale Stärke ist, so ein bisschen besser attackieren kann als andere und die gleichzeitig auch so diese offensiven Probleme, die ja sowieso da sind bei Minnesota, die vielleicht auch ein bisschen mehr akzentuieren kann. Gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Wolves jetzt irgendwie in jedem Spiel chancenlos sein werden, wie das in der Regular Season teilweise aussah. Vielleicht haben sie auch noch ein paar Ideen, wie sie ihre beiden Stars, also Edwards und Towns, offensiv auch mehr in gute Positionen bringen können, weil eigentlich haben, also es ist ja nicht so, dass die Suns jetzt einen guten individuellen Verteidiger für Edwards hätten. Oder für Towns. Eigentlich ja nicht. Eigentlich können die ja durchaus Vorteile kreieren. Sie haben es aber einfach nicht geschafft. Also nicht auf einem Level, um dann mit dieser offensiven Firepower der Suns irgendwie mitzuhalten. Vielleicht finden sie da Wege. Es ist nur oft bisher, in der Regular Season war es halt einfach nicht der Fall.
Ich meine, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Team eine Regular Season Serie sweept und es dann in Playoffs etwas anders aussieht, sich dreht oder zumindest, also das ist ja schon so ein Ding. Und ich meine, wie du sagst, die Teams, man kennt sich mittlerweile halbwegs und man wird sich da schon auch zusammensetzen auf Wolfsseite und sich überlegen, wie genau zum Beispiel können wir da die Vorteile ausnutzen. Und ich meine, das Ding ist halt, dass Minnesota halt keine wirklich dynamische Offense halt einfach hat, die dann Phoenix, die Defense der Suns irgendwie so extrem unter Druck setzen kann. Aber ob es dann individuell kann es natürlich schon funktionieren. Also gerade auch dann, wenn Edwards jetzt, weiß ich nicht, gegen Booker oder Beal, also ist ja regelmäßig. Das heißt, einer von den beiden oder im Wechsel werden die sich ja defensiv wahrscheinlich aufräumen, beziehungsweise ist es dann Durant gegen Towns oder so. Towns ist halt auch immer so ein bisschen das Ding, wenn er nicht den schnellen Wurf sucht, kann er auch schnell halt was Blödes bei rumkommen, ne? Also,
so. In der Tat.
das ist halt, da bin ich mir halt auch nicht ganz sicher, so, ja, wie genau machst du das? Vielleicht, oder, und noch dazu, jetzt hat er ja keinen Rhythmus, weil er ja verletzt war. Also er kam ja erst wirklich kurz, oder ich glaube, fürs letzte Spiel oder fürs vorletzte Spiel.
Ich glaube, das letzte sogar.
Ja. Erst. Also ist ja wirklich gerade erst zurückgekommen. Ist dann wieder so ein bisschen die Frage, ist auch nicht optimal. Wie du sagst, Gobert ist so defensiv so ein bisschen, es ist immer noch gut, ihn zu haben, aber du hast halt, sie werden ihn jetzt nicht unbedingt am Ring regelmäßig attackieren und gleichzeitig kann er sich halt offensiv, gibt's halt jetzt nicht so das Ding, okay, da haben wir Gobert, der den Ball rein, gab's, ist ja noch, war ja noch nie sein Ding. Wenn Phoenix Lust hat, kann Phoenix ihn noch ein bisschen rausziehen, wenn sie irgendwie die Matchups, also ne, durch ihre Shooter, ich fand jetzt auch in dem Spiel am Sonntag, kam Grayson Allen auch echt regelmäßig zum Korb, fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also der ist, den sie vielleicht.
Ja, weil der Fokus halt einfach woanders ist.
Ne? Genau. Und dann ist er halt einfach, und das ist halt, glaube ich, für.
Deswegen trifft er ja auch die Hälfte seiner Dreier über die Saison, weil die meisten halt ziemlich offen sind. Hilft schon. Ja. Also nicht, dass er jetzt kein guter Spieler wäre, auch in dem Fall Shoutout, weil neuen Vertrag. Vier Jahre 70 Millionen gerade bekommen. Auch guter Zeitpunkt für seine beste Saison, aber.
Ich meine, guter Freund, sehr gut, redlich verdient.
Ja, er lebt halt in Phoenix wie Gott in Frankreich, Grayson Allen.
So sieht das aus. Mal schauen, ob ihn Rüdiger Gobert dann irgendwie in die Realität zurückholt oder halt auch nicht. Aber ja, man sollte, ich meine, du hast halt auf Wolfs-Seite, du hast ja gute Verteidiger theoretisch. Ich meine, Edwards ist ein guter Verteidiger, du hast McDaniels. Da kann ja.
Du hast auch Nor, der.
Richtig, ja. Nikhil.
Der ist ein super Verteidiger. Ist dummerweise auch ähnlich wie McDaniels ein bisschen shaky als Shooter, was dann wieder auf der anderen Seite ein paar Probleme mit sich bringt. Aber.
Ja, ich muss sagen, ich bin am Ende so ein bisschen, lande ich halt bei Phoenix.
Ich leider auch, obwohl ich Minnesota unterm Strich für das bessere Team halte, aber nicht in dem Match.
Das passt irgendwie nicht so richtig. Ich habe sie in 6, die Suns, du?
Ja, ich auch.
Ja. Na gut, jetzt wird es wieder langweilig, gell?
Ja, aber irgendwie, also ich will sie auch nicht. Ich will die Wolves auch nicht abschreiben, weil irgendwie Phoenix hat jetzt über die letzten Wochen das erste Mal in der Saison mal konstant guten Basketball gespielt. Ich meine, die hatten ja jetzt auch den wirklich brutalsten Restspielplan, den man irgendwie haben konnte, und haben aber halt 7 von 10, glaube ich, gewonnen. Und das waren wirklich ausschließlich gegen Teams, die weit über 500 standen. Also das war schon ziemlich beeindruckend, aber es ist immer noch so, dass die halt durchaus viele Possessions haben, wo eigentlich nur maximal 2 Leute irgendwas tun und der Rest guckt irgendwie so ein bisschen mehr, was jetzt gerade so geht. Und das ist dann halt schon wieder etwas, was tendenziell leichter zu verteidigen ist. Und wenn sie da halt so wieder rein verfallen, dann sehe ich da schon auch, dann muss diese Offense auch jetzt auch nicht in jedem Spiel richtig überragend sein.
Das stimmt.
Und der Defense traue ich halt immer noch nicht mega doll. Das Problem ist halt einfach nur, dass die Wolves-Offense jetzt auch nicht die allerbeste ist. Aber wenn Edwards halt sein Spiel wiederfindet, dann sehe ich sie jetzt, also in diesem Matchup wiederfindet, meine ich, dann sehe ich die Wolves jetzt auch nicht als chancenlos an. Aber ja, wie gesagt, momentan ist es eher Suns in 6.
Ja, zumal die Suns ja auch, also ich meine, es gibt, sie können Conley attackieren, sie können Towns attackieren und sie haben halt schon so die verlässlicheren Shotmaker einfach. Also auch gerade in so
Playoff-Szenarien. Vor allem haben sie 3 davon.
Eben. Und das ist halt, ja, es ist ein blödes Matchup. Ist ein blödes Matchup für
Bradley Beal im April übrigens. Die Quoten habe ich mir auch mal rausgeschrieben, weil sie einigermaßen lustig sind. Moment, jetzt muss ich sie suchen. Aber 21 Punkte, 60% aus dem Feld, 69% von der Dreierlinie und 100% von der Freiwurflinie.
Okay. Also quasi eine 60-70-90 Monat.
Ja.
Ah, nee, 60-70-100, Entschuldigung. Noch besser.
Ja. Aber wir bleiben bei der 69, weil nice. Und jetzt letzte Serie. Letzte
Serie. Wir haben 8 Minuten überzogen insgesamt mittlerweile, oder?
Ja, wir haben genau eine Serie extra gemacht.
Ja.
Ach so, okay. Das heißt, wenn wir dann die letzten beiden Serien wissen, jeweils 4 Minuten und dann.
Clippers Mavs. Auch da Verletzungen halt wieder ein Riesending, ne? Kawhi oder kein Kawhi entscheidet so ein bisschen über die Tendenz der Serie. Sag ich jetzt nichts Neues, oder?
Nee, sagst nichts Neues. Also, auch wenn man. Also, ich hätte jetzt auch, wenn ich wüsste, dass die Clippers in Bestbesetzung antreten, dann hätte ich trotzdem ziemlich doll überlegt, ob ich nicht eher zu den Mavs tendiere. Also, einfach weil ich finde, auch mit einem fitten Kawhi waren halt die Clippers über die letzten 2 Monate einfach nicht wahnsinnig gut. Also, ich meine, er hat jetzt den April verpasst, aber davor war er ja schon überwiegend mit dabei. Und die Leistungen des Teams waren halt einfach ziemlich inkonstant. Und die Defense war nicht gut. Transition Defense war vor allem schlecht. Ich meine, die Mavs sind jetzt immer noch nicht das schnellste Team, aber sie pushen ja in dieser Saison schon deutlich mehr den Ball, als sie das in den vergangenen Jahren getan haben. Und es ist halt immer so ein bisschen die Definitionsfrage, wie wichtig ist es jetzt, wann du peakst. Aber die Clippers hatten halt ihren Peak so, also ich meine, ob das aussagekräftig ist dann für die Playoffs. Mhm. Aber die Clippers hatten ihren Peak, wo sie aussahen wie das beste oder zweitbeste Team der Liga vor 2-3 Monaten. Und die Mavs haben ihren besten Peak halt aktuell. Also die haben, bevor sie jetzt die letzten beiden Spiele abgeschenkt haben, bevor die Playoffs angefangen haben, hatten sie eine 18-2-Bilanz, haben sich halt komplett gefunden als Team und gehen halt eigentlich wirklich so in ihrer bestmöglichen Verfassung jetzt rein. Abgesehen davon, dass Derek Lively ausfällt, wobei der ist, glaube ich, wieder ins Training zurückgekehrt, aber da ist ja...
Ist seine Mutter gestorben, ne?
Genau, der ist gerade erst vor 1-2 Wochen, also das ist natürlich irgendwie wichtiger, ob der jetzt irgendwie eine sportliche Rolle spielt oder so. In dem Fall, genau, das ist in dem Fall egal, aber also eigentlich komme ich auch nur auf den Punkt, weil die Mavs halt ansonsten gerade halt ziemlich gesund sind und in letzter Zeit halt einfach total im Rhythmus waren. Und das waren die Clippers auch mit Kawhi nicht. Also sie hatten ja jetzt ohne Kawhi auch ein paar gute Siege noch in letzter Zeit. Also haben irgendwie so ein bisschen ihr Mojo und ihre Dringlichkeit wiedergefunden. Aber so diesen richtigen Peak von den Clippers, der ist halt lange her. Und deswegen finde ich, gibt's schon ein paar solide Argumente, um da Richtung Dallas zu gehen. Also einfach, weil es gab dieses Duell schon dreimal. Es war immer knapp, es war immer ziemlich episch. Das Ding ist, dass Luka jetzt auf jeden Fall ein besserer Spieler ist als damals. Also als in den ersten Duellen, dass auch sein Co-Star, der über die letzten Monate ebenfalls sehr, sehr gut unterwegs war, auf dem Level der Beste ist, den er hatte. Also wir können aktuell vielleicht über Brunson versus Kyrie gut streiten. Ich würde auch sagen, dass Brunson da wahrscheinlich vor ihm steht, aber als Brunson und Luka noch zusammengespielt haben und in den Playoffs waren, war das ja jetzt in der Form noch nicht der Fall. Ich glaube auch, dass die Mavs als Team noch nie so gut waren wie jetzt gerade. Also auch gerade so mit den Neuzugängen, mit PJ Washington, der ihr defensives Ceiling ziemlich nach oben schraubt, auch mit Gafford zusammen, jetzt momentan auch noch mit Derek Jones Jr. dann in der Starting Five. Das sind zwar dann teilweise ziemlich wackelige Schützen, muss man sagen, aber so diese Kombination, wir haben zwei offensive Maestros, die eigentlich dafür zuständig sind, alles zu kreieren. Und ansonsten haben wir Länge und Toughness und Defense und Athletik. Damit fahren sie im Moment halt ziemlich gut. Und da muss man dann auch mal sehen, wie sich das in der Serie irgendwie gegen die Clippers manifestiert und welche Version der Clippers man irgendwie zu sehen bekommt. Aber ich glaube halt schon, dass dass die Mavs besser sind, als sie es bisher waren in den Duellen gegen die Clippers und dass die Clippers mal gucken, ob sie besser sind als die Clippers, die wir dann schon mal gesehen haben in dem Duell oder halt nicht.
Ich würde schon schätzen, dass sie besser sind. Also man kann natürlich ein Fragezeichen hinter Kawhi stellen, ob er halt besser ist als damals, damals war er auch fast unmenschlich. Er hatte nicht im vierten Viertel keinen Wurf daneben gesetzt oder so eine Zeit lang.
Ja.
Aber ich glaube...
Das war 21, ne? Oder wann war das?
Ja, war es 21?
Ich glaube. Ist ja auch egal.
Kann sein, aber egal. Auf jeden Fall, und das ist natürlich im Playoff-Kontext interessant und auch im Kontext zu der letzten Wochen interessant, aber sie haben halt mit Harden einen klaren Playmaker an ihrer Seite, der in der Hochphase dieses Teams den Laden sehr, sehr gut organisiert und orchestriert hat. Und ich glaube, dass diese Phase war so lang, dass ich tendiere dazu zu denken, dass sie nicht zwingend wiederkommt, einfach weil die Phase danach auch schon so lang war. Und es irgendwie schon so der Punkt sein kann, dass sie zur falschen Zeit gepiekt haben. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass diese Version nochmal zurückkommt. Und da glaube ich, und wenn diese Version zurückkommt, dann sind auch die Clippers besser als damals, meiner Meinung nach. Insgesamt, einfach als Team, weil sie als Team runder sind, weil sie diesen Playmaker haben. Es ist immer die Frage, Subac und Luca. Es ist halt immer ein bisschen gemein. Mhm. Wie das dann genau aussieht, ob dann Theis Minuten kriegt am Ende, weil Subac so in den ersten Minuten schon dreimal von Luca an die Dreierlinie rausgeholt wurde, um dann stehen gelassen zu werden. Aber
Nicht, dass Thais dann viel mehr Spaß hätte.
Ja, genau. Er ist ein bisschen mobiler wenigstens.
Ich glaube, es ist halt auch einfach so ein bisschen der defensive Ansatz der Clippers, weil die sich halt überwiegend sagen, nee, wir wollen keine Hilfe schicken, nee, wir vertrauen unseren Bigs, weil wir die drauf haben wollen.
Ja.
Der zweite Verteidiger kommt nicht und das heißt dann, bis auf der Insel, weil, glaube ich, auch das Kalkül dahinter ist, wir werden jetzt nicht 48 Minuten lang, jeder Angriff ist ein Stepback, damit gewinnst du halt im Zweifel auch keine Spiele. Also es ist ja, also Subac sieht da dann immer blöd aus, aber es ist ja in Wirklichkeit auch das Scheme, was die da dann gewählt haben.
Ja, genau. Grundsätzlich denke ich aber schon, dass so mit Kawhi, George, haben sie schon eigentlich auch gute Antworten oder halt gute Antworten auf die Mavs. Sie haben auch, wenn wir jetzt bei den Teams sind, so wie sie aussehen, ich meine, Westbrook von der Bank als Energizer macht die Clippers für mich auch nochmal gefährlicher. Wir haben auch schon gesagt, er verteidigt jetzt auch besser. Oder ist halt wieder so ein aggressiverer Verteidiger, sagen wir es mal so. Deshalb irgendwie sehe ich das eigentlich schon, kann ich mir da auch Vorteile für die Clippers herbeireden. Gleichzeitig, glaube ich, in den letzten Duellen war halt ein Punkt, dass die Clippers halt immer wieder zum Ring gegangen sind. Das geht jetzt halt gegen Dallas, aber mittlerweile nicht mehr so gut, weil so seit 10. März haben sie gemeinsam, also sind bei auf Platz 6, was Punkte in der Zone angeht, also zugelassene Punkte in der Zone. Das heißt, da lassen sie nicht mehr ganz so viel zu. Ich find's irgendwie mega schwer. Das Ding ist halt, angeschlagener Kawhi gegen fitten Luca ist halt Luca der beste Spieler der Serie irgendwie.
Ja.
Und dann, wie sich's danach dann irgendwie aufteilt. Ich würde sagen, die Clippers sind das tiefere Team.
Ja, also kann man wahrscheinlich sogar auch ein bisschen drüber streiten, aber also tendenziell würde ich da glaube ich mitgehen. Das Ding ist halt einfach nur, dass sie so ein paar Leute haben, bei denen man, finde ich, von Zeit zu Zeit nicht so richtig weiß, was man jetzt von ihnen bekommt. Also da würde ich auch Harden mit reinnehmen, der in letzter Zeit auch nicht so richtig dauerhaft fit war, aber auch, also bei jemand wie Norman Powell, den ich jetzt auch nicht schlecht finde, aber der hat halt auch Spiele, wo man ihn eigentlich jetzt nicht groß wahrnimmt und so. Ne? Und,
aber es ist weniger, also wenn du quasi seinen Bank-Pendant vergleichst, ist es jetzt, die Ausschläge sind jetzt weniger schlimm als bei Tim Hardaway zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Wobei sie die beiden schon einigermaßen vergleichbar sind miteinander.
Ja, genau, deswegen habe ich es auch, war für mich so relativ naheliegend, aber ja, dann tippen wir mal, oder?
Dann tippen wir mal. Also auf die Serie habe ich tatsächlich auch einfach Bock irgendwie. Ja, voll, also das voll. Sind schon auch ist zwei auch Teams, die nach Denver vielleicht die besten Karten haben, um den Besten zu gewinnen, was natürlich ein bisschen bitter ist, wenn sie dann in Runde 1 gegeneinander spielen, aber ich schätze die beide eigentlich schon sehr, sehr hoch ein. Dieser Kawhi-Faktor gibt jetzt für mich erstmal den Anlass zu sagen, dass ich auf die Mavs tippe. Also auch, weil ich glaube, in so einem Matchup Doncic dreimal schlagen in der Serie ist, glaube ich, nicht einfach. Natürlich haben sich die Teams seitdem verändert, aber ich glaube halt, dass die Mavs und auch Doncic halt im Zweifel eher noch größeren Schritt gemacht haben. Also zumal er jetzt sich als Shooter halt auch noch mal so verbessert hat. Also selbst wenn die Clippers im Zweifel bessere Antworten haben als manch ein anderes Team auf dieses Matchup, richtig geile Antworten haben sie ja auch nicht.
Und, ja, das stimmt.
Sind auch, also deren beste Verteidiger sind auch ein Ticken älter geworden. Auch in ihren 30ern sind trotzdem natürlich immer noch sehr gut, aber ich glaube, Doncic macht's in dieser Serie. Also ich glaube auch, dass dieser Rhythmus, den die Mavs gerade haben, dass die da durchgehen werden. Also ich tippe auf Mavs in 6. Ich hätte vor 3 Monaten nie und nimmer gedacht, dass ich darauf tippe, dass die Clippers in Runde 1 rausgehen. Und ich meine, es würde mich jetzt auch überhaupt nicht schockieren, wenn sie die Serie gewinnen. Aber momentan tendiere ich zu Dallas.
Was ich entgegenhalten würde, ist, dass die Clippers sich in Dallas, auch wenn die Defense insgesamt besser geworden ist, aber wir sind jetzt in den Playoffs, da wird auch gerne Matchup-Hunting betrieben. Hoffentlich nicht bis zum Exzess, dass du deine komplette den Rest deiner Offense vergisst, aber man kann sich auch die Herren Luca und Kyrie rauspicken, theoretisch.
Na klar.
Ist dann dahinter hast du zwar Hilfe, aber gerade Kawhi und vielleicht auch Paul George sind nicht unbedingt darauf angewiesen, dass sie immer bis wenn man am Ring scoren müssen. Im Gegenteil.
Das stimmt, aber derjenige, der das verlässlich mit dem Matchup-Hunting macht, ist ja Kawhi. Und wenn Kawhi nicht spielt, dann
Es sieht jetzt so ein bisschen so aus, also ich habe jetzt nochmal gelesen, so es kann gut sein, dass er in sein Spiel 1 dabei ist.
Ja, Tyronn Lue hat es wieder total wieselig formuliert, so wie er das eigentlich dann immer macht, wenn er sowas gefragt wird. Er hat gesagt, er plant so, Und dann wurde er gefragt, also gehen Sie davon aus, dass er dabei ist? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, was das letztendlich bedeuten soll.
Also halt alles
und so bei Kawhi, ich meine, selbst wenn er dann spielt, kann halt auch sein, dass er dann Spiel 2 nicht mehr spielt.
Ja, genau. Aber vielleicht hat er sich auch nur ausgeruht, um einmal ausgeruht in den Playoffs zu gehen. Man weiß es nicht. Man weiß
vielleicht.
Es nicht. Ich sage einfach, Kawhi spielt und sage Clippers in 7.
Clippers in 7. Ja, kann auch absolut passieren. Ich meine, bisher waren es Clippers in 6 und Clippers in 7, ne? In den ersten beiden Duellen. Und
genau wie bei dir würde es mich aber keinesfalls überraschen, sollten die Mavs die Serie gewinnen. Also da.
Deswegen ist die Serie auch so geil. Serien. Ja, also der Westen ist halt einfach. Also auf alle der drei Serien, die wir jetzt wissen, habe ich richtig Bock. Und auch auf OKC bei der Playoff-Premiere bin ich sehr gespannt.
Ja.
Es ist schön, es geht los.
Es ist sehr schön. Es ist wunderschön.
Endlich wieder was Richtiges.
So ist es. Gut, damit jetzt noch zum grünen Abschluss. Noch ganz schnell, wir müssen ja gar nicht so ewig in die Länge ziehen, nachdem wir schon relativ lange reden. So unsere Top 3 Playoff-Lineups.
Soll ich einen Timer einstellen, 45 Minuten pro Lineup, oder?
Ja, das ist völlig gut. Nee, ich glaube, wir machen es einfach mal ohne Timer, nachdem der Timer eigentlich gerade auch so halb für die Tonne war, aber.
Hallo, wir haben den nur zweimal überzogen.
Ja. Also ist okay. Ja, das ist okay. Gut, leg mal los. Was ist bei dir?
Also, ich sitze jetzt einfach mal auf Platz 3.
Mhm.
Die Mavs mit dem Lineup, was ich gerade eben angesprochen habe, mit Derrick Jones Jr., mit PJ Washington, mit Daniel Gafford, mit Kyrie Irving und Luka Doncic, hat ein Net-Rating von plus 15,9.
Mhm.
Ist also gerade seit All-Star-Pause auch so mehr oder weniger das Go-To-Lineup von ihnen, seitdem sie Gafford dann irgendwann in die Starting Five beordert haben und halt Jones mit rein, haben einfach eine gute Kombination aus Leuten, die wissen, was sie zu tun haben und zwei Leuten, die unfassbar gut offensiv sind und Leuten, die sie halt beschützen können.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht das. Also für mich zum Zuschauen, ich finde es so, die anderen, die jetzt dann bei mir noch kommen, da gucke ich lieber zu, weil offensiv alle mehr involviert sind. Also es ist halt so ein bisschen vielschichtiger aufgeteilt, aber bei den Mavs mit ihrer aktuellen Spielweise, es muss nicht vielschichtig sein, weil die beiden Creator so vielschichtig sind.
Ja.
Und die anderen sind dann halt einfach eher so die Drecksarbeiter, die es halt auch braucht. Und also bisher haben sie halt krassen Erfolg mit dem Lineup. Bin mal gespannt, wie sich das dann jetzt auch auf diese Serie gegen die Clippers übersetzen lässt, weil halt da ja schon, also eigentlich nur die beiden Stars verlässliche Shooter sind und der Rest eigentlich nicht. So, da kannst du ja schon irgendwie auch was mit anfangen. Also als Defense, so hast Punkte, von denen du aushelfen kannst und so, aber bisher sah es halt einfach richtig gut aus.
Ja, finde ich interessant. Hab ich auch drüber nachgedacht. Ich hatte auch ganz kurz über dieses Philly-Lineup nachgedacht, das ich vorher genannt habe. Ich habe auch über die Clippers nachgedacht. An 3 mit Hardman, George, Kawhi und Zubats. Aber Zubats hat mich irgendwie, also so gut er ja dieses Jahr spielt, aber für die Playoffs ist er halt einfach so ein bisschen, das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig.
Ja, er war jetzt auch über die letzten Wochen nicht immer fit und also allgemein auch defensiv dann dadurch nicht mehr so gut wie zu Beginn der Saison teilweise. Ja.
Genau. Ich bin gelandet bei Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe, Lou Dort, J-Dub und Chet Holmgren.
Ja, da machst du Musik für mich. Also bin ich auch sehr großer Freund von.
Es ist zwar vielleicht ein bisschen kurz, wird nicht das Rebounding-Duell gewinnen, aber es ist halt, es schafft Platz. Du hast eigentlich nur einen schlechten Shooter drin mit Dort. Du hast
Shai in dieser Saison sogar. Der ist ja zu einem guten Shooter geworden.
Oder was heißt schlechter Shooter? Ein Shooter, der in den Playoffs erstmal zeigen muss, dass er, dass du ihn nicht offen stehen lassen kannst.
Mhm. So.
Genau. Isaiah Joe, ja sowieso, ne, ist, trifft halt, wenn du ihm den Ball gibst. Und Shai, über jeden Zweifel haben. Du hast J-Dub, der wieder den Hals einzieht und dann in die Zone tornadot. Oder halt seinen Dreier trifft, was er auch sehr gut macht. Du hast Chet, der mal im Korb scoren kann, der von draußen scoren kann, der das Feld breit machen kann. Du hast Verteidiger, du hast eigentlich alles, was du willst, außer, wie gesagt, außer Länge am Ring. Aber das ist auf jeden Fall ein Lineup, das meiner Meinung nach dich als gegnerische Mannschaft einfach vor wahnsinnig viele Probleme stellt und dann halt diese eine Schwäche hat, aber halt auch sehr, sehr viele, also auch defensiv sehr, sehr, sehr viele Stärken hat.
Ich unterstreiche das mit dem Net-Rating via Cleaning the Glass, was ich in Windeseile gefunden habe, obwohl ich dieses Lineup selber nicht aufgeschrieben hatte, auch wenn es mir sehr gut gefällt. Plus 22,9. Also Hat jetzt auch nicht so viele Possessions gespielt wie jetzt einige andere, aber halt schon genug, dass man sagen kann, es funktioniert offensichtlich ganz gut.
Ja, ja. Dann, Ole Freaks, Nummer zwei.
Nummer zwei habe ich die Starter der Celtics. Ja. Also da zum Vergleich, die haben 1000 Possessions mehr zusammengespielt als
minimal als mehr.
Das ist das OKC-Liner. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie negativ zu sehen. So, OKC hat auch ein sehr gutes Lineup, also tatsächlich mit Josh Giddey, was ich ja immer kritisiere, weil ich immer finde, er hält die anderen so ein bisschen zurück, aber das ist auch bei plus 9. So vom Netrating her, die sind halt, also haben sich im Laufe der Saison auch sehr gemacht. Aber wie gesagt, bei mir Nummer 2 halt die Celtics mit Porzingis, Holiday, White, Brown und Tatum. Einfach, also im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, so dass da jeder mehr oder weniger involviert sein kann, ist halt vielschichtig aufgeteilt. Du hast 4 Leute, die Plays initiieren können, 5 Leute, die Plays abschließen können. Halt einfach so eine ziemlich grenzenlose Vielfalt und Variabilität und halt dann auch gerade defensiv. Also wenn man sich anschaut, wie Holiday, der nominelle Point Guard, dann defensiv oft eingesetzt wird und dann einfach Center verteidigt und Porzingis roamt irgendwo und oder auch Tatum verteidigt da teilweise die Bigs direkt, damit du halt Porzingis mehr so als den Shotblocker einsetzen kannst. Offensiv ist es halt ja auch ziemlich vielschichtig. Das ist schon einfach auch ein sehr, sehr gutes, sehr Playoff-taugliches Lineup, glaube ich, weil du halt nicht so die eine Sache hast, wo du sagst, das verbieten wir, dann ist alles andere egal. Sondern also dann haben die halt einfach diverse Waffen und andere Richtungen, die sie sich wenden können.
Wenn sie sie einsetzen.
Wenn sie sie nicht vergessen. Das stimmt.
Ja, also ich habe
übrigens Boston mit dem, ich glaube, der 5. besten Klatschbilanz der Saison und also man scheißt immer so auf die.
Du meinst, so verheerend ist es gar nicht.
Nee, so verheerend ist es nicht. Es ist halt einfach nur, wenn es kacke aussieht, dann sieht es halt einfach richtig kacke aus.
Ja, ja, das bleibt dann hängen.
Das ist so ein bisschen das Motto der Celtics. Wenn es kacke aussieht,
dann richtig.
Dann schon.
Ja. Ja, das klingt alles sehr nett. Ich habe da Kobe White, Ayo Dosunmu, DeMar DeRozan, Alex Caruso und Nikola Vucevic. Nein, ich hab auch
die Celtics. Ich dachte Drummond.
Ja, Drummond, stimmt. Anstelle von Caruso jetzt, weil den hat er ja aus dem Weg geräumt. Ne? Deswegen endlich Starter.
Geil.
Ja, nein, aber ich habe auch Boston und habe dem auch nichts hinzuzufügen. Also das ist einfach an beiden Seiten ein extrem vielseitiges Lineup, das viele Probleme präsentiert und auch viele Probleme Antworten hat.
Dann haben wir ja Platz 1 wahrscheinlich auch das Gleiche.
Du meinst Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon und Nikola Jokic.
Schon auch.
Ich habe meine Gründe ja vorher eigentlich schon genannt bei der Lakers-Geschichte. Also es ist einfach, wie gesagt, bester Spieler der Liga, perfekter Partner, Shooter, Defense. Zwei wirklich unterschiedliche. Ich finde es halt auch geil, dass sie halt einfach zwei unterschiedliche Verteidiger-Typen haben. Also mit Gordon und KCP auf einem extrem hohen Niveau. Einfach.
Ich finde auch, dass Porter mittlerweile echt ein ganz guter Verteidiger ist, was ich jetzt vor einer Weile auch nicht gedacht hätte, aber der ist halt einfach riesengroß und weiß mittlerweile ziemlich genau, wo er zu sein hat, wo er aushelfen kann. Es ist schon einfach sehr rund, muss man sagen. Und auch offensiv, ne? Also du hast ja quasi diesen Non-Shooter-Typen, aber in dem Lineup ist halt dieser Non-Shooter-Typ maximal gut eingesetzt, weil er halt ein athletischer Freak ist, der, wenn du ihn in der Nähe des Korbes platzierst, trotzdem halt einfach eine totale Waffe sein kann, wo er in anderen Teams wahrscheinlich ein Hindernis wäre.
Ja. Aber er hat auch das Gespür,
eine Rolle für ihn gefunden. Ja.
So, das. Nee, das passt eigentlich perfekt. Also es ist eigentlich ein Lineup nahe des Optimums. Zumal sie auch noch dieses Go-To-Play oder so diese Go-To-Geschichte haben, dieses Two-Man-Game zwischen Jokic und Murray, was du halt einfach aufgrund diverser Exit-Strategien und Outs einfach kaum verteidigen kannst.
Ja. Ja, also bisher hat noch keiner eine Antwort darauf gefunden. Ja. Darf ich dir noch eine Alternative präsentieren?
Ja, sehr gerne.
Die vielleicht auch unterstreicht, warum dein Freund Zach Lowe in jeder Folge nach die Anthony Melton lechzt. Die Sixers, ursprüngliche Starting Five, also Maxi, Melton, Batum, Harris und Embiid, in 467 Possessions in dieser Saison haben sie ein Net-Rating von plus 33,3.
Oh!
Mhm. Also von den Heavy-Minutes-Lineups, also einigermaßen Heavy-Minutes-Lineups, ist das tatsächlich das Beste der Liga. knapp dran, ist nur das Knicks Lineup mit Jalen Brunson, Miles McBride, Dante DiVincenzo, Josh Hart und Isaiah Hartenstein mit plus 33.
Damit, mit dem hatte ich jetzt gerechnet.
Ja, das dachte ich mir, aber die sind auch gut, die treffen auch einfach alles, was natürlich cool ist.
Das hilft.
Ja.
Wenn man den Ball, wenn Ziel des Sports ist, den Ball in den Korb zu bringen.
Würfe treffen ist der Shiznit.
Ja.
Wie Snoop Dogg sagen würde.
Und was können die Nuggets am besten?
Den Shiznit?
Shiznit, nein. Ja. Ball in den Korb werfen.
Ach so, ja, das können sie auch gut. Mal gucken.
Wir sind gespannt. Wie gesagt, jetzt heute nach Pause, kommende Nacht. Play-in.
Ach, Moment, ich habe noch einen Kandidaten. Ach, einen. Ja. Trey Jones, Jeremy Sohan, Devin Vassell, Kelton Johnson, Victor Wembanyama mit 297 gemeinsamen Possessions. Einfach mal einen Tipp abgeben, was das Net-Rating ist.
Plus 11,37481.
Plus 25,6.
Oh wow, okay.
Das Net-Rating ist höher als das Win-Total dieses Teams. Sie haben 22 Siege geholt. Aber sie haben eins der besten Lineups der Liga. Egal. Ja. Playoffs. Das hat ja mit den Spurs nichts mehr zu tun.
Das hat
zumindest. Aber Wemby wird mir fehlen. Sage ich ganz ehrlich.
Er kommt ja wieder, Ole. Er kommt ja wieder. Nur ein paar Monate und dann hat er vielleicht auch noch einen besseren Point Guard an seiner Seite. Möchtest du Trae Young an der Seite von Wemby sehen?
Da muss ich drüber nachdenken.
Ja, mach das mal. Hast ja einen Sommerzeit.
Das stimmt.
Aber jetzt schauen wir erstmal Playoffs. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen nach diesen fast 2 Stunden, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Da werden wir auch während der Playoffs, werden wir da regelmäßig extra Content liefern. patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit.
Ah, eh.
So sieht das aus. Genau. Extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt das Basketballfest, das Basketballfeuerwerk, das die Chicago Bulls abbrennen werden in Miami. Und genießt vor allem auch die Playoffs am Samstag. Reingehauen!
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.